Du hast.
Du hast. Mach doch was. Jetzt kommen irgendwelche Stimmen aus der Musik raus. Nee, kommen sie nicht. Ich mal gucken, ob ich das so kann wie der Dirk.
Nice try.
Da sind noch zwei.
Endlich wieder normales Bier.
Oh, das war auf jeden Fall der. Ich will ja auch nicht, das Mikro einsauen.
Das ist nett.
Ja, das war doch.
Mein Gott.
Dann einmal hier.
Dankeschön.
Vielen Dank.
Ja, Prost, ne?
Prost.
Ah. So. Hast du mich hier noch auf den Two-Track-Return stehen, Dirk? Weil ich höre mich ein bisschen.
Ja.
So. Ah. Das ist viel besser. Ich ein bisschen Latenz drin.
Komisch, Latenz ist schlimm.
Ja, Latenz macht keinen Spaß.
Ja, ja. Hallo und herzlich willkommen beim Geekstammtisch, Folge 26. Heute mit einem etwas anderen Intro. Warum, werden wir im Laufe der nächsten Minuten erfahren.
Ja, das sollte schnell gehen.
Heute wie immer mit dem Basti.
Hallo und dem Dirk natürlich.
Hallo.
Und, haben wir eben festgestellt, zum fünften Mal, Trommelwirbel, der Lukas.
Hey. Hallo zusammen.
Erzähl doch erstmal, wer du bist, Lukas, für die Leute, die dich nicht kennen. Nein, Quatsch.
Nein, das kann man, glaube ich,
das, das gibt's nicht.
Der Lukas war ja schon öfter hier und
ist ja auch man kennt ihn ja sicherlich.
Podcast-prominent.
Genau,
die Prominenz aus der Nerdkunde.
Ja, warum die andere Titelmusik heute für den versierten Hörer und Fernsehfreak und 80er-Jahre-Kind sicherlich aufgefallen, genau. Miami-Wise-Titelmusik,
genau.
Weil Lukas und ich waren in Miami auf der RubyConf.
Ja, auch in Miami Beach.
In Miami Beach auf natürlich. Der RubyConf, das ist korrekt, das ist ein großer Unterschied, wie wir gelernt haben.
Ein meilenweiter Unterschied.
Ja, zumindest ein paar Meilen.
Noch nicht ganz wortwörtlich, aber genau.
Ja, doch, tatsächlich wörtlich. Also es ist schon, also man muss ein Stück über die Brücke fahren.
Ja.
Aber es ist schon wichtig für die Leute, was Miami Beach und Miami ist.
Ja.
Gerade für die Leute, die aus Miami sind.
Auf jeden Fall.
Ja. Genau. Gott, wir waren jetzt auch schon irgendwie.
Ja, wir waren jetzt lange, lange weg.
Das ist, müssen wir mal gucken. Ja, das kennen wir nicht so weit.
Nee, das letzte war mit Moritz.
Ja.
Das kommt sehr gut an, habe ich mir sagen lassen.
Gott, Lukas hat es auch gefallen. Ich meine,
mir hat es sehr gut gefallen.
Erwähnt.
Ja, also finde ich super. Ich bin ja auch so ein Lisp-Neugieriger. Und
Hast du diesen Link gesehen, den der
Moritz,
genau, noch umgeschickt hatte via Twitter über diese JavaScript Lisp-Implementierungen.
In diesem Vortrag hatte ich damals live gesehen. Das war das erste Mal, dass ich den Moritz gesehen habe. Da wusste ich noch nicht, wer das ist. Das war damals auf der FrostCon. Ich weiß nicht mehr, welches Jahr. Also meine erste FrostCon war es, glaube ich. Und da gab es, das war auch das erste Mal, dass es einen Lisp-Track gab.
Ja.
Und da kam ich dann ein JavaScript-Track war es, genau. Und dann meinte der, ja, ich habe hier so einen kleinen Lightning-Talk. Ich wollte euch mal ganz kurz vorstellen, welche Lisp- bzw. Scheme-Implementierungen es für den Browser gibt. Und dann hat er da diese riesen Tabelle ausgepackt.
Ja,
also das war das erste Mal, dass
ich interaktive Matrix mit, wie vollständig irgendwelche Sachen sind, wie gut irgendwas
benutzbar genau.
ist, Maintainability und kannst du mich ein Mühe lauter machen, Dirk?
Ja.
Das fand ich doch relativ beeindruckend, diese, also die Masse an Lisp-Implementierungen.
Allein in JavaScript.
In JavaScript gibt schon
war schon lustig.
Und welche davon irgendwie Tail-Optimization machen und welche nicht und ja.
Ja, und ich weiß auch noch, dass er damals angeprangert hatte, dass die alle keine hygienischen Makros unterstützten. Und ich sag's da so, was? Was will er mir sagen? Was soll das heißen?
Du Sau.
Unhygienisch. Und,
gut, aber auf der RubyConf ging es wahrscheinlich nicht so sehr
ging es nicht so sehr um Lisp.
Du kriegst schon kein Bier mehr.
Lisp. Du musst das jetzt genau. abgeben.
Genau. Ja, da ging es hauptsächlich um Ruby. Die Konferenz, wie gesagt, Miami Beach. Die RubyCon von Ruby Central. Immer um diese Jahreszeit, ne, irgendwie. Immer
ich
im weiß November.
Nicht, ich glaube schon, ja.
Die nächste ist auf jeden Fall auch wieder in San Diego, um das vorwegzunehmen. Auch wieder so im November rum wird die stattfinden.
Und ihr seid wieder dabei.
Ja, da kommen wir vielleicht später zu, am Fazit der Konferenz.
Ja.
Aber San Diego haben wir uns sagen lassen, ist auf jeden Fall super cool.
Mal eine andere Ecke.
Leider nicht parallel zur Comic-Con, das wäre ganz toll gewesen.
Ach, die ist
kompletter Nerd-Overload.
Die ist auch da, oder?
Ja, die San Diego Comic-Con ist auch in San Diego, überraschenderweise.
Ja,
ging drei Tage lang, drei Tracks in so einem, ja, over-the-top Fancy Pants, 5 Sterne Luxushotel mit allem drum und dran, was man sich vorstellt, inklusive sehr kalter Klimaanlage.
Sehr kalt.
Aber sehr schick gemachtes Hotel mit irgendwie riesen hohen Decken und Stuck und allem drum und dran.
Also Konferenzhotels halt, ne? Oder?
Genau, ja, aber auch so, also Konferenzhotel und normales.
Die größeren Hotels haben ja alle, genau, alle so Konferenz.
Ja,
so da wie man sich auch das mal ein, zwei Bilder vielleicht in die Show uns packen.
Das auf jeden Fall. Also insgesamt sehr, sehr cool organisiert. Ging eigentlich alles reibungslos. Auch so ankommen, Badge holen und so. Ich habe auch von keinen größeren Ausfällen irgendwie gehört.
Außer dem Wi-Fi?
Außer das Wi-Fi war wieder katastrophal, aber ich glaube, wenn man einmal CCC-Wi-Fi nuckeln durfte, dann ist jedes andere Wi-Fi einfach eine Katastrophe.
Events-Veranstaltung für Events auf jeden Fall,
ja. Ja, es war halt wieder so ein Wi-Fi mit irgendwie, es war frei, also kein Passwort auf dem WLAN, aber dann mit so einem Login-Screen, der hochgekommen ist. Und manchmal hatte das verpeilt oder es waren zu viele Geräte in einer Parzelle. Es war auf jeden Fall mitunter sehr anstrengend. Ja, aber ansonsten sehr cool gemacht. Ja, wir sind dann am Tag vorher angereist, um da möglichst wenig Ausfallerscheinungen an den Tag zu legen. Das hat auch ganz gut geklappt. Und die Eröffnung hat standesgemäß der gute Mats gehalten.
Das ist richtig.
Ähnlich chaotisch wie eigentlich immer. Aber er hat es diesmal tatsächlich geschafft, dass Hase und Schildkröte gleichzeitig angekommen sind.
Ja.
Oder fast gleichzeitig.
Und es kam sogar ein Einhorn vor.
Ja, Magic Unicorns. Leider nicht eins, was ich besonders gern mag, aber mein Gott, man kann ja alles haben.
Das ist aber auch sehr anspruchsvoll.
Das ist richtig. Ja, wollen wir so einen kurzen Abriss über die Gesamtkonferenz geben oder wollen wir direkt in einzelne Talks einsteigen?
Ich würde einfach mal mitten rein.
Mitten rein.
Mitten rein.
Ja, also Keynote. Die Keynote von Mats, es ging irgendwie um Fantasyland, ne? Und also so irgendwie Selbstwahrnehmung, Außenwahrnehmung und hat so ein bisschen nochmal erzählt, das macht er ja auch öfter.
Oder mal kurz vorweg, die Talks sind ja wahrscheinlich wieder mal alle.
Ja, Confreaks war natürlich da, hat alles auch live gestreamt diesmal.
Oh, das habe ich auch gar nicht mitbekommen.
Ja, es ist auf jeden Fall live gestreamt worden alles. Mhm. Und Confreaks hat zugesagt, dass alles bis Ende November spätestens draußen ist.
Das ist ja die Sollen wir lieber ordentlich machen.
Ja, aber sie haben es diesmal, also haben es mehrfach gesagt, inklusive mit Hinfallen auf die Bühne, um es nochmal anzukündigen.
Ja.
Bei den Lightning Talks ist einer sehr übermütig auf die Bühne gesprungen, hat sich dabei erstmal auf die Fresse gelegt, anstatt die Treppe zu nehmen.
Aua. So ein hervorragender Augenblick, weil durch den ganzen Saal ging ein allgemeines Oh! Und zwar alle gleichzeitig.
Deren Kameras liefen. Ich frage einfach nur, damit man direkt weiß, dass man das sich reinziehen kann.
Genau, also wir werden uns selber auch noch den einen oder anderen Talk reinziehen, weil 3-Track ist einfach viel zu viel und es waren viel zu viele interessante Sachen. Und wie das halt immer so ist, man entscheidet sich für einen Talk am Titel oder an der Beschreibung
und der war dann halt doch nicht so toll.
Genau.
Ja, das kann man direkt auch noch anmerken. Die hatten am Anfang sich was Besonderes überlegt, nämlich dass in dem Schedule nirgendwo drin steht, wer der Speaker ist.
Damit die Leute nochmal, ich habe
im Schedule stand nicht drin, wer der Speaker ist.
Genau, das haben die absichtlich rausgelassen. Wir haben erst gedacht, das wäre einfach vielleicht ein Fehler in diesem Programm oder so. Sie haben halt da so ein fertige App benutzt, aber das war allgemein, Guidebook. Stand das nirgendwo. Genau, was eigentlich eine wirklich gute App ist, kann man empfehlen. Ja. Wir dachten so, was ist los? Und irgendwann hat dann der Evan Phoenix dann kam auf die Bühne und meinte so, ja, wir haben jetzt doch die Namen eingetragen, weil sich so viele Leute beschwert haben. Wir wollten das eigentlich rauslassen, damit die Leute sich die Talks nur nach dem Inhalt aussuchen. Hm. Das
Das ist halt echt schwierig, ne? Also weil mit Titel und Abstract ist es natürlich dann gerade wenn es dann halt Talks sind, die dann irgendwie ein bisschen auf lustig oder so gemacht sind, daraus das dann halt abzuleiten, ob das dann trotzdem interessant in Anführungsstrichen ist, ne? Also wenn man halt weiß, okay, ne, XY, der macht halt schon seit Jahren einfach vollkommen amüsante Vorträge, so Topic egal, dann ist es natürlich dann schwierig.
Ja, genau.
Dem dann so zu folgen.
Ja, aber beispielsweise so, wir hatten am Anfang uns da dann halt so ein bisschen da durchgeklickt und was wollen wir uns am liebsten angucken und da war halt ein Talk The Big Picture rausgefallen, so ja, klingt nicht so interessant mit UML, was für ein Unsinn, aber als wir danach erfahren haben, dass es von Jim Wyrick ist, dann haben wir gesagt, wir sollten vielleicht doch hingehen und es hat sich auf jeden Fall gelohnt. Ne? Ja. Und das ist halt das Problem, ich meine, die Intention ist die richtige.
Ja, aber ich glaube, das hinkt dann halt doch.
Ja, weil also, wie du schon gesagt hast, es gibt halt Speaker, ganz egal, was sie erzählen, da geht man auf jeden Fall hin.
Genau. Ja okay,
genau, aber die gibt's auf jeden Fall alle zum Angucken. Ja, Kino und Mats,
wie immer.
Irgendwie Fantasyland war Thema.
Wie viele Folien hatte Mats diesmal?
Oh, ich glaube, es war wieder dreistellig.
War der Hase und...
Ja, ja, Hase und... Aber er hat es, wie gesagt, diesmal geschafft, dass beide gleichzeitig ins Ziel gekommen sind. So. Und von Vortrag zu Vortrag wird es dann Englisch tatsächlich besser.
Ja, kurz zum Hintergrund. War das der Hase läuft vor? Ne, der Hase ist die Zeit und...
Genau, die Schildkröte ist wie ist, schnell es eigentlich hätte sein sollen.
Der Progress
genau.
In dem... Ja, genau.
Genau. Und das, falls das jemand interessiert, die Software heißt Rabbit. Logischerweise, weil es ist ja ein Hase drin.
Ich glaube, Rabbit Slides heißt es.
Ja. Ja, und das ist ja für in eine Ruby geschriebene Software, um Präsentationen zu bauen.
Ja, genau.
Und die macht halt diesen lustigen Hasen und die Schildkröte. Natürlich. Und das ist von einem Japaner geschrieben. Und deswegen
was halt. Aber was hat der Martin so erzählt?
Ja, im Grunde so ein, ja, so ein grobes Abstract, wie damals die Sprache entstanden ist, aus dieser Unzufriedenheit irgendwie was anderes zu machen. Und es ging eigentlich immer so ein bisschen, wie man Dinge wahrnimmt und wie man sie so viel um Euphemismus, ich kriege es ja auch gar nicht mehr so
richtig. Also es war ein sehr konfuser Talk, der auch nicht so eine richtig klare Linie hatte.
Also ein bisschen wie immer, oder?
Ja, genau, ein bisschen wie immer.
Und es ging auf jeden Fall, er hat auch ein bisschen davon erzählt, wie er früher halt so einen Corporate Job hatte und da er den ganzen Tag im Anzug und immer irgendwelche Sachen gemacht hat, die ihn überhaupt nicht interessiert haben.
Und stupid Bosses.
Und hat dann mehrfach gesagt, wie blöd Bosse sind und jedes Mal einen Applaus geerntet.
Genau, und dann auch gesagt, wie dumm er selber ist und stupid me und...
Ja, also, keine Ahnung. Also man muss es, glaube ich, nicht unbedingt in die Keynote angucken. Ist halt,
ja, Mats muss halt die Keynote halten, ja, auf der RubyConf.
Genau.
Und inhaltlich waren wir uns eigentlich beide einig, dass die Keynote am, also es hieß halt jedes Mal Keynote, es gab halt an jedem Tag einen Talk, das war der erste und der war in dem Hauptsaal. Und das sonst nennt waren,
man aber durchaus so.
Ja, ja. Also es, und die Keynote von Ernie Miller am dritten Tag war für mich gefühlt auf jeden Fall, die hätte ich gern eigentlich als Keynote gehabt, weil die hat ganz gut den kompletten Spirit der Konferenz so vorausgeschickt. Da ging es so ein bisschen, also der Titel war That's Not Very Ruby of You. Und er hat halt damit angefangen, Sachen zu zeigen. Das sah aus wie JavaScript, war aber Ruby. Sah aus wie Python, war aber Ruby. Sah aus wie Java, war aber Ruby. Und also Sachen. Oder PHP und mit so ein paar kleinen Anpassungen genau. Kompilierte das nach Ruby runter. Und ja, am Ende ging es halt darum, nur weil es nach Ruby oder der Interpreter sich nicht beschwert, heißt es nicht automatisch, dass es gutes Ruby ist und hat man wieder so ein bisschen Active Record und Callbacks und Aaron Patterson sehr in Verlegenheit gebracht, indem er gesagt hat, ja, Aaron hat schon das Beste daraus rausgeholt und bitte einmal Applaus für Aaron und ihm war sichtlich peinlich, er stand dann auf, knallrund, ja, danke schön.
Aber der Vortrag, der war richtig gut, also es ging auch allgemein darum, zum Beispiel bei den Callbacks, hat er dann halt einfach Prinzipien erläutert, welche, wo er denkt, dass die eigentlich ja befolgt werden sollten, und hat dann eine Checklist gemacht, welche davon von den Callbacks, wie sie aktuell sind, erfüllt werden, und davon war dann halt nichts erfüllt, weil sie sind halt überraschend, sie machen viel zu viele Conditionals und so weiter.
Von welchen
und,
Callbacks sprecht ihr da jetzt gerade?
Den Callbacks, die sind ja jetzt in Active Support drin.
Wir sind bei Rails.
Genau
bei Rails, also die Rails-Callbacks.
Ich dachte, Active Model ist Ruby Language.
Nee. Also Active Support Callbacks, wie sie in Active Record auch verwendet werden. Und halt auch, also über Thema, also er ist über Klassenmakros da reingekommen, so wie Attribute Reader und Writer. Und das meinte, das sind halt sehr einfache Makros, die tun genau das, was man erwartet. Es gibt keine großen Abhängigkeiten, die man wegbranchen kann über, und dann hat er dann halt, ne, dieses has many, geht auch noch. Und dann halt diesen, was man halt auch immer mal wieder sieht, irgendwie über 10 Zeilen mit Inline verändern des Proxy-Objekts
und so ein Kram. Und, genau. Aber achso, genau, da hatte Aaron ja irgendwas gerefactored, ne?
Richtig, also der Aaron hat halt für Rails 4 war das, hat er die gesamte Callback-Sache neu geschrieben quasi.
Genau.
Mit dem Problem, dass er die Funktionalität nicht ändern durfte. Es war halt wirklich ein Refactoring. Und was der Ernie Miller halt meinte, ist, dass eigentlich wäre es notwendig, das umzudefinieren und zu sagen, okay, wir müssen das irgendwie anders regeln. Und
Rails 5.
Und dann würde auch der Code besser sein. Und er meinte halt dann zu Tenderlove, das ist halt das Beste, was man unter dieser Funktionalität machen kann.
Ja. Genau.
Okay. Und der hat dann halt seine Idee davon vorgestellt, wie Callbacks aussehen könnten, und hat halt Funktionalität rausgestrichen, und dadurch war der Code halt wesentlich netter, ne?
Ja.
Aber hat halt weniger Funktionalität und
ja,
not
gonna happen. Zumindest Funktionalität, also die dieselbe Funktionalität, nur anders gelöst. Ne? Also weniger alles in irgendwie in eine Zeile mit 1000 Conditionals, sondern dann einfach so ein bisschen anders aufgezogen. Also ja, im Grunde hat er dieselben Sachen erreicht, nur man musste sie halt anders aufschreiben.
Ja, aber ich bin mir nicht, also ich glaube nicht, dass es passieren wird.
Nee, es ging ja auch weniger darum, dass das, ob das da passieren muss. Richtig. Es war einfach nur so ein greifbares Beispiel.
Man kann ja auch mal Ideen
genau
in die Welt setzen und mal gucken und, was dann passiert. Ja.
Ja, und auch so ein bisschen, um das mitzugeben, wenn man jetzt seinen eigenen Kram schreibt. Ne? Das, also ja, das, ja. Ich fand es ganz gutes Beispiel, weil es viele Leute kennen und es ganz gut verdeutlicht, wie eine gute Idee, wenn man sie zu komplex macht, halt irgendwie ein bisschen aus dem Ruder laufen kann.
Ja. Ja. Und wenn wir gerade noch bei Ernie Miller sind, der hatte auch diese Woche, hat er dann angekündigt, einige von seinen Gems in eine Organisation zu verschieben, weil der hat einige Gems, die halt an Active Record so rumhacken. Mhm. Ransack zum Beispiel ist von dem und so weiter. Meta Search. Die hat er jetzt alle in Active Record Hackery, Active Record Hackery Organisation verschoben.
Ah, cool.
Weil er hat halt, er braucht sie nicht mehr so viel, weil er nicht mehr so viel Active Record macht. Und er hätte es halt ganz gerne, dass ein paar mehr Leute mit da einsteigen und ihm ein bisschen unterstützen. Oder das möchte er halt symbolisieren, indem er das aus seinem persönlichen Account rausnimmt und in diese Organisation schiebt.
Aaron
und
Miller ist gerade der...
Ernie Miller.
Ernie ist der Hauptmaintainer von Rails gerade? Nee, wie war das?
Nee, schon nicht.
Der Release, irgendeine speziellere Rolle gehabt? Ja, dann vielleicht vergiss es dann.
Ja, du hast den auf jeden Fall. Also, der macht relativ viel Active Record Kram und auch hat da so ein paar ganz gute Talks zu. Und ja, auf der letzten, irgendwann gab es schon mal, habe ich schon mal einen guten Talk von ihm zu diesem Thema insgesamt auch gesehen.
Meinte, dass ich einen Rails Release von ihm.
Ja, also aber das sind jetzt irgendwelche Vermutungen, kann man mal gerne nachgucken, aber auf jeden Fall er hat auf jeden Fall ziemlich coole Gems geschrieben und ist ein super guter Speaker, hat halt vorher er hat eigentlich mit diesem Trend angefangen, diese Fat Model, also Anti-Fat Model Vorträge zu halten.
Anti-Fat Model.
Ja, ich weiß nicht, wie man das jetzt nennen soll, weil es geht, das Thin Model ist ja auch falsch. Hm. Also halt diesen Trend zum Fat Model hin zu anzuprangern, sag ich jetzt einfach mal. Ja. Und das war so sein Call to Fame quasi. Ja. Und er meinte, glaube ich, in der Keynote auch so, sein erster Vortrag war jetzt vor einem Jahr oder so. Und genau, das ist jetzt seine erste Keynote und er war schon ziemlich stolz.
Genau. Also ich vermute mal, in 2-3 Jahren gibt es halt das Anti-Fat-Service-Layer Thema und
das ist wie jede andere Mode, das wird sich immer weiter drehen. Ja. Schlussendlich willst du halt nirgendwo viel Code haben und irgendwohin fließt dieser Code halt immer.
Immer weiter verstecken.
Genau.
Genau, gut. Was Tag 2 Keynote? Also das war ja
Tag 2 Keynote war auf jeden Fall ein absolutes Highlight.
Diese Keynote war der Hammer.
Weil sie ist gehalten worden von PJ und Katie. Katie?
PJ. Frauenquote.
Genau, PJ, wer den vielleicht kennt, erste Blog und arbeitet jetzt bei EngineYard. Mhm. Auf jeden Fall so in Anfängen von Rails und so relativ bekannt hat, macht jetzt irgendwie, also ich habe auf jeden Fall weniger in letzter Zeit von ihm gehört, so aktiv. Und mit seiner Tochter, seiner 11-Jährigen, ein sehr unterhaltsamen Talk über, wie sie zu Ruby gekommen ist. Und im Grunde hat sie ihn zwischendurch ganz schön Nerven gekostet.
Ja.
Hätte beinahe verraten, wofür PJ wirklich steht. Und sie, we are not going there. Don't tell. Und ist rumgealbert und hatte viel Spaß. Und es war ziemlich cool. Und im Anschluss gab es dann auch das Foto, hat er getwittert, Keynote Buddies von ihr und Mats. Die Keynote lohnt sich auf jeden Fall auch total. Da ging es halt, ja, wie sie damit gestartet ist, dieses Kids Ruby und was man machen kann, um es zu lernen, auch als Kind und was für Ressourcen es gibt und wie sie so damit klargekommen ist. Ja, und warum sie es gemacht hat, ihr Bruder hat es gemacht und sie wollte ihn da besiegen in irgendwas, weil es ist halt der ältere Bruder. Mhm. Und jetzt ist sie besser in Ruby und jetzt macht sie irgendwas anderes.
Macht er irgendwas anderes.
Ja, genau, jetzt hat er keinen Bock mehr.
Genau.
Und kleine Schwester hat ihn besiegt und jetzt, Was hat sie gesagt? Er macht jetzt Python oder so? Nee, Ember macht
Ember jetzt. Ja, genau. Er macht jetzt Ember. Also das war auf jeden Fall hervorragend. Super unterhaltend und man hat gemerkt, wie super nervös der Vater war.
Ja, total.
Und die Tochter war super locker, stand da vorne. Ich meine, ich glaube, das ist bei den meisten Kindern so. dass sie halt da keine Angst auf der Bühne haben, ja. Aber bei ihr war es schon extrem und hat dann angefangen zu tanzen und was weiß ich. Also es genau. War schon ziemlich dann amüsant.
Setz dich wieder hin.
Genau.
I don't want to.
Und sehr cool war, als sie dann, also sie hat dann mit Hackety Hack diese Schildkröte programmiert und die, da hat sie dann den Code uns erklärt, wie der funktioniert und hat dann, ja, man hat dann das Bild gesehen, es war einfach so ein chaotischer Kreis mit vielen Löchern drin, es sah ein bisschen merkwürdig aus und dann hat sie uns Zeile für Zeile quasi erklärt, was jede Zeile macht, also gehe 5 Schritte vorwärts, dreh dich um 90 Grad. Und dann hat sie dann, also keinerlei Einrückung, was mich ja bei Kinder, beim Kinderbeibringen immer am meisten Nerven kostet. So.
Darüber hinwegzusehen.
Genau. Und einfach alles in derselben Einrückungsstufe. Und dann hat sie dann, meinte sie dann so, und am Ende, end. Weil ich habe 3-mal du gemacht, dann muss ich auch 3-mal end machen.
Genau.
Also war wirklich cool, das aus den Augen eines Kindes mal so zu hören. Ne? Also wie versteht das Kind dieses Code schreiben, und das fand ich wirklich cool. Also
ja, das ist ja ganz
super unterhaltsam. Sie hat einen riesen Applaus gekriegt, war einfach genial.
Ja. Extrem gut. Ja, das waren die Keynotes. Dann so. Was, ja, ansonsten. Es gab relativ viel zu Ruby 2.1. Ja. Drei Talks. Ja, bald, auf jeden Fall. Ja, am 25. Dezember kommt. Also auf jeden Fall laut Aussage.
Gibt schon Gerüchte, dass das zu halten ist? Weil bisher gibt es ja auch doch ein RC, gibt es
nicht. Also es kam jetzt der erste Preview raus.
Ja. Preview, noch ein ja. RC. Und sie waren sich alle einig, dass am 25. das Teil released
ja.
wird.
Ich glaube, sie haben ja sowieso, also sind ja jetzt ja kein, also es ist jetzt nicht so ein, die wollen ja, also dadurch, dass sie ja eh schon früher angefangen haben, sie auf einen schnelleren Release-Cycle
genau.
zu kommen, ja. sind das ja eh nicht mehr die gleichen Versionssprünge, die wir halt vorher hatten, ne? Also
ja, richtig,
ja. wie von 1.8
genau.
auf 1.9, das ist ja nicht mehr, also das sind einfach nicht mehr so gewaltige Sprünge, die wir vorhaben.
Genau, ne? So und das, was wir uns auf jeden Fall dann angeguckt haben, also ist ja Refinements und irgendwie Frozen Strings und irgendwie hier und da mal so ein paar Syntaxänderungen, ist ja alles ganz nett, aber gefühlt irgendwie die größte Änderung ist der neue Garbage Collector.
Auf jeden
ist
Fall.
Das ist so ein Restrictive Generational Garbage Collector, also RGEN-GC. Der ist ja von Koichi Sasada gebaut und er hat halt auch den Vortrag gehalten und der war extrem unterhaltsam, also auch absolute Cook-Empfehlung. Der Anfang war halt, so hat er nochmal ein bisschen das Core-Team vorgestellt, also er arbeitet halt mit Nobu im Team Mats. Und die sitzen halt alle in unterschiedlichen Städten in Japan und Mats ist halt Head of Team Mats. Und Mats macht halt Mats-Sachen. Nobu ist das Patch-Monster. Er hat dann so einen Pie-Chart gezeigt und der alleine hat halt irgendwie 28% aller Patches im Ruby-Trunk. Und Koichi ist halt der Garbage-Collector-Typ. Und dann fing er auf einmal an, von seiner Hochzeit zu erzählen und dass seine Frau total cool ist und eigentlich alles zu Hause macht. Nur aufräumen ist halt überhaupt nicht seine Stärke und ihre Stärke, genau, deswegen ist er der Garbage Collector zu Hause. Deswegen ist er auch, er ist Garbage Collector zu Hause und Garbage Collector für Ruby.
Aber er benutzt natürlich keinen Besen, sondern nee. So einen von diesen Putzrobotern und das heißt, sein ganzer Job besteht darin, ihn zwischendurch auf die Ladestation zu setzen
und zu lehren.
Das war sehr amüsant und der hat einfach erzählt und ich glaube, die ersten 20 Minuten hatten eigentlich quasi keinen Inhalt. Es ging
genau.
eigentlich nur darum, wir sollen alle, er hat extra in seinem Koffer so und so viel Platz gelassen.
Damit, für Geschenke für seine Frau.
Genau,
können wir mitgeben.
Geschenke für die Frau hat, dann einfach vorbeikommen und dann kann man das bestimmt im Koffer unterbringen.
Genau, weil sie haben auch
vor kurzem erst geheiratet.
Ja, und das war sehr verwirrend und dann fing er halt an, über den Garbage Collector zu reden und er hatte halt irgendwie so 200 Folien Vortrag über den Garbage Collector und das ist jetzt zu detailliert. Ich springe da mal drüber. Ach nee, das muss ich doch noch zeigen. Aber ich gehe nochmal hier hin. Ach nee, das brauchen wir jetzt auch nicht besprechen. Jetzt gucken wir uns das nochmal an.
Und das habe ich auf der und der Konferenz schon erzählt, wo wir dann alle waren.
Ich wollte gerade sagen, ich glaube, ich habe da auch schon was drüber
ja, gelesen. Ja, genau. Er hat auch, glaube ich, keinen neuen Foliensatz erstellt und hat einfach nur
genau,
davor die Folien davor gepackt über seine Frau und das war's. Also
immerhin Folien dazu gemacht.
Ja, aber zusammenfassend, worum geht's? Es wird halt, Generational Garbage Collection bedeutet ja, dass ältere Objekte weniger oft abgegangen werden. Also die Theorie ist, dass sehr, sehr junge Objekte öfter, also die meisten Objekte sterben jung. So.
Also das ist noch nicht mal eine Theorie, das ist,
genau, es ist ja
schon bekannt.
So, und da demnach werden halt diese Garbage Collector aufgebaut. Das führt aber in der Implementierung, wie sie dann jetzt in Ruby ist, aus einer ganzen Reihe von Gründen, die irgendwie mit Kompatibilität zu tun haben und was weiß ich was alles, zu sehr schlechter Performance und deswegen und auch, dass man nicht Objekte wegwirft, die eigentlich weggeworfen werden müssen. Ja, und deswegen gibt's halt dann so diese Einschränkungen und dadurch wird's dann halt alles gut und es ist im Grunde ein ganz guter Kompromiss für das, was man jetzt machen kann, ne?
Genau, also der zweite Grund, also es ist nicht nur, dass viele Objekte früh sterben, sondern dass die meisten anderen bis zum Ende des Programms leben, weil, wie zum Beispiel die Klassen, die überleben ja die ganze Laufzeit und du willst halt nicht jedes Mal fragen, hey, bist du noch am Leben? Hey, bist du noch am Leben?
Jo, ich bin der Klasse, hallo.
Genau, weil ist halt relativ unwahrscheinlich, dass die verschwindet.
Und selten heißt ja jetzt auch nicht, dass da jetzt alle paar Stunden mal vorbeigegangen wird, sondern richtig. Das sind ja dann immer noch kurze Zeiträume, so ist halt nur nicht mehr, keine Ahnung,
genau.
So und so mal pro Sekunde, dass da irgendwas traversiert wird.
Genau, die besondere Herausforderung ist halt, dass du ja immer eigentlich dir die Objektgrafen anschaust und wenn du dir die Wurzeln anschaust und die Wurzel ist halt alt und du sagst, okay, dann checke ich den Rest nicht, können aber sehr junge Objekte dran hängen, die eigentlich schon wieder gemarkt werden sollten.
Ja, zum Beispiel das Main-Objekt,
das genau,
einfach das genau. erste Objekt ist. Und
ja, richtig, und deswegen hat...
auch am ältesten dann.
Richtig, haben die halt als Neuheit eingeführt Shady Objects. Und die Shady Objects sind die, bei denen man deren Kinder sich verändert haben und deswegen trotzdem untersucht werden sollten, obwohl sie eigentlich nicht untersucht werden müssten. Und das
merkt man, dass der Lukas Student ist, der hört viel besser zu.
Da hat er sich dann irgendwie auch noch 2 Minuten darüber beömmelt, wie lustig der Name Shady Objects ist. Also es war auf jeden Fall sehr witzig und man konnte halt sehr schwer verstehen, was er sagt, weil er einen sehr, sehr starken Akzent hat. Kann ich ihm ja auch gar nicht vorwerfen. Ist halt so. Und also schlimmer als bei Mats halt, weil er nicht so oft
redet. Aber das heißt halt, dass halt Ruby 2.1 jetzt mit hoffentlich geringerem Footprint, weniger GC-Pauses.
Richtig, genau. Und sehr eindrucksvoll wurde das dann demonstriert, auch nochmal ein bisschen
detaillierter
auf einem Lightning Talk. Ich weiß gar nicht mehr, wer es gemacht hat, aber auf jeden Fall einer aus dem Dunstkreis da, auch ein Japaner. Es gibt in Japan eine Girl Group, die heißt Parfum, und die hat einen Tanz aufgenommen und die mit Motion Capture aufgenommen und die Daten frei verfügbar ins Netz gestellt und Leute können halt einfach Fanmade Videos damit machen und er wollte halt eins machen mit so Strichmännchen, die sich bewegen und
ich glaube, ich muss mal...
Die Expander sind nicht ganz optimal eingestellt. Ja, aber egal. Auf jeden Fall geht's um diese Strichmännchen. Wollte er halt... er hat halt diese Motion-Capturing-Daten geladen und wollte die Strichmännchen animieren. Und Ruby 2.0 war das halt extrem abgehakt. Und was er dann gemacht hat, und in dem Lightning-Talk hat er sich ungefähr gefühlt 1000 Mal dafür entschuldigt mit Verneigung und das geht nicht und es tut ihm wirklich sehr leid, aber ich habe den Garbage Collector ausmachen müssen.
Genau. Steht dann am Anfang GC disable. Und daneben ist so ein Kommentar irgendwie so, oh mein Gott, was habe ich denn getan?
I'm very sorry. Do not punch me. und das Ganze mit Ruby 2.1 ist halt, läuft halt komplett flüssig, ohne Probleme, ohne dass er den Garbage Collector aufmachen muss.
Genau, und der Unterschied, das war halt, und das meinte auch der Even Phoenix, das wäre die beste Demonstration von Stop the World Garbage Collection, die er jemals gesehen hat, weil man halt wirklich sieht, wie die Welt stoppt.
Ja,
also weil die Figuren hören halt einfach auf zu tanzen
genau.
und dann denkt Ruby und räumt auf und dann geht's weiter. Ja. Und du hast halt dieses Stocken super gesehen und diese Animation ist jetzt halt flüssig. Ne? Und das ist jetzt zwar kein Benchmark,
wenn ich mal überlege, wie viele Sachen es gibt, also wenn hier Passenger zum Beispiel, Passenger Enterprise, ich weiß nicht, ob es nur in Enterprise ist oder auch im normalen Passenger möglich ist, du kannst hier dich ja notifizieren, also du kannst ja Passenger Bescheid sagen, dass du jetzt mit deinem Request durch bist und Garbage Collection machen möchtest und dann schickt Passenger keine Requests mehr zu dir, bis du als Application-Prozess wieder sagst, ich bin durch mit meiner Garbage Collection, gib mir mal wieder Requests, so, ne? Also dass du tatsächlich, wenn du halt irgendwie besondere Anforderungen hast oder irgendwie dafür sorgen möchtest, dass du alle paar Requests irgendwie Garbage Collection irgendwie machen kannst, also ausmachen kann, also GarmageCollection ausmachen kannst, Requests abarbeiten kannst und dann halt ohne die Performance zu beeinflussen halt in Ruhe aufräumen kannst. Also was da an Logik halt implementiert wird, um halt diese ich halte mal die Welt an Garbage Collection halt ein bisschen weniger schmerzhaft zu machen, dann ist das auf jeden Fall einer der wichtigsten Dinge, daran halt zu arbeiten. Daran
verstärkt zu arbeiten. Gerade weil halt der das Rails halt so viele Objekte erstellt.
Ja.
Und wenn die halt nicht schnell genug aufgeräumt werden, kriegst du halt Probleme.
Ja.
Genau.
Das ist schon erstaunlich, dass das alles so gut funktioniert.
Ja, das stimmt.
Wenn man guckt, was da so pro Request in einem kleinen Stack schon an Objekten erzeugt wird.
Ja, auf jeden Fall.
Das ist schon echt hart.
Und deswegen ist das halt so wichtig und ich glaube aber, das könnte wirklich spürbar sein in vielen Applikationen, was wir
da gebraucht haben. Ja, das glaube ich auch. Ja, und wer da aber, und dann ist nicht auch was mit der C-API passiert, hatte er das nicht auch genannt? Dass irgendwie, dass sie dafür sorgen, dass C-Extensions eine saubere API zur Verfügung stellen.
Genau, bekommen? Also das Problem ist halt, wenn du den Garbage Collector baust, musst du auch noch den in C geschriebenen Code auch noch Bescheid sagen, dass er sich selber wieder aufräumt und halt mit dem Garbage Collector zusammen funktioniert. Und das ist halt auch eine ziemliche Herausforderung. Und sie sind halt in 2.0 den Schritt gegangen und haben gesagt, die Kompatibilität ist uns wichtiger, als dass der Code sauberer ist und effizienter. Und das haben sie jetzt halt aufgegeben und deswegen ist es so, dass viele C-Erweiterungen wahrscheinlich neu geschrieben werden müssen. Teilweise zumindest, weil die API sich ändern wird. Aber ich habe es entweder nicht verstanden oder er hat es nicht gesagt, wie viel da jetzt geändert werden muss, aber es klang jetzt eher so, als wäre es kleinere Änderungen. Aber
das könnte natürlich potenziell schon so ein bisschen so ein Adaptionsgeschwindigkeitshemmer sein. Ja. Ne? Also wenn du halt...
Ja, aber trotzdem ja irgendwie, irgendwas müssen sie halt machen und sie können ja nicht ewig mit diesen Atlassen durch die Gegend rennen.
Richtig.
Ja, und
ich denke, dass viele der
großen muss man mal anfangen.
Wichtigen CAP-Gems schnell updaten werden.
Ja.
Es wird halt einige kleinere Gems geben, die damit Probleme haben werden, aber keine Ahnung, Nukugiri oder so.
Ja, das wird, ist wird wahrscheinlich jetzt schon fertig.
Genau, ist wahrscheinlich jetzt schon angepasst.
Und deswegen würde ich mir da nicht zu viele Sorgen machen, aber es kann natürlich dazu führen, dass die Adaptionsrate geringer ist als zum Beispiel von 1.19.2.0, wo kaum
Breaking aber Chains insgesamt waren. Kann man auf jeden Fall sagen, es fällt ihnen halt schwierig, irgendwie schwer. Massiv, es fällt ihnen schwer, es ist für sie schwierig, wollte ich glaube ich eigentlich sagen, da radikale Änderungen durchzuführen, logischerweise. Ja. Ne? Also sie sind sehr darauf bedacht, so iterativ vorzugehen, ohne Breaking Changes, um all das zu machen, weil es ist nämlich dann am Ende des letzten Tages war da noch so eine Fragerunde mit Mats und Evan Phoenix hat die quasi moderiert. Du konntest per Twitter Fragen stellen, beziehungsweise dich ins Publikum stellen. Und da ist halt, wir haben uns halt gefragt, so, wird wohl Rubinius X irgendwie aufkommen? Und natürlich hat irgendjemand diese Frage gestellt. Und beide haben sehr diplomatisch geantwortet, fand ich dann am Ende. Aber Mats meinte, sowas ist für ihn ziemlich wichtig, dass so eine Bewegung ist, weil in Ruby können sie halt diese radikalen Änderungen nicht machen. Das aber mal zu evaluieren und im Kontext irgendwie von Ruby mal auszuprobieren, was das überhaupt bringt, ist eine lohnenswerte Geschichte, weil und in Ruby geht's halt einfach nicht. Ne? Sie können halt diese krassen Schritte nicht jetzt so schnell gehen.
Und da, also ich habe das jetzt schon mehrfach gehört, da gibt es auch Missverständnisse über Rubinius X. Rubinius X ist nicht die Zukunft von Rubinius.
Ja, ne? genau.
Das ist haben halt irgendwie, also habe ich das auch mehrfach über Twitter gehört. Das ist nicht, also Rubinius wird es genauso weitergeben, wie es es jetzt gibt. Und das ist nicht irgendwie die Zukunft, sondern das ist eine Spielwiese, an der viele Sachen ausprobiert werden. Und es kann halt sein, dass es als Proof of Concept dann in Ruby zurückfließt. Aber es ist kein Fork von Ruby oder so.
Genau. Also das ist, und das haben sie halt beide nochmal herausgestellt, dass so eine Spielwiese halt wichtig ist bei einer Sprache, die du halt nicht so radikal ändern kannst, was ja auch total Sinn macht.
Aber ich vom reinen Gefühl her, ich weiß nicht, ob du das auch so empfunden hast, ich fand, Even Phoenix klang so, als wäre er von Rubinius X nicht so besonders überzeugt, dass das so ein bisschen mehr...
Ja, deswegen meine ich, sie haben sehr diplomatisch drauf geantwortet. Ne? Und auch Mats sehr, es ist schon cool, dass das mal ausprobieren kann, aber in Ruby geht das halt einfach nicht. Ich bin mal gespannt, wie das da in dem Zuge weitergeht. Ich fand es ganz gut, dass sie es angesprochen hatten. Aber beide waren jetzt nicht so super. Also, geil, lass alle Ressourcen da drauf werfen.
Genau.
Worauf aber viele Ressourcen, wo wir schon bei alternativen Implementierungen sind.
Wow.
Naja, was für ein Segway. JRuby war natürlich da mit Tom Ennebo und Charlie Nutter. Und es ging, sie haben nochmal bestätigt, dass der nächste Release Ruby 9000 heißen wird, inklusive Einspielen des hinlänglich bekannten Videos, wie das mit den so 9000
gekommen ist. Wir machen dann wirklich JRuby 9000.0 als...
Ja. JRuby 9000 wird sein, weil alles andere ist einfach verwirrend, meinten sie. Und haben nochmal ein bisschen erklärt, wie sie jetzt sich überhaupt die weitere Entwicklung so prozesstechnisch vorstellen, dass sie halt auch versuchen werden, das alles mit kürzeren Releases zu machen, mehr auf dem Master zu arbeiten. Jetzt haben sie ja ein sehr elaboriertes Branching-Modell, was es halt sehr schwierig macht, irgendwelche Fixes in die einzelnen Branches zurückfließen zu lassen. Das geschieht dann auch nicht immer direkt, sondern da muss sich dann mal wieder einer beherzen und das wieder zurückspielen. Das wird jetzt ein bisschen vereinfacht und zusammengefasst, was ganz cool ist. Ja, und sie werden auf jeden Fall mit Ruby 9000 eigentlich schon 2.1 kompatibel sein, ne?
Ja, so habe ich es auch verstanden.
Genau. Das also wird im Februar irgendwie oder so, Anfang des Jahres.
Haben Sie denn was Ähnliches vor wie Rubinius mit, kann sein, dass wir jetzt öfters mal so Breaking Changes haben und wir passen nicht mehr so genau auf, ob alles noch funktioniert und so?
Das haben sie nicht gesagt. Es ist auf jeden Fall so, dass die Rubinius-Leute, also gerade halt Brian, glaube ich, mehr Probleme mit dem Prozess haben von Ruby als das JRuby-Team. Also das JRuby-Team ist sehr diplomatisch, würde ich mal sagen.
Und ja, sie sind auch sehr drin verhakt.
Und nee, Charles Nutter ist ja selber. Ich meine das mehr, also das in diesem Post vor dem Rubinius X-Announcement, glaube ich, war das.
Das Rubinius 2.0
Release-Announcement. Genau, ja. Dass sie da ja gesagt haben, okay, wir müssen halt ein paar Sachen radikal ändern und wir werden jetzt halt eine ganze Weile halt sehr schnell, teilweise wöchentlich irgendwelche Minor-Updates bringen und so.
Das
und
wird JRuby nicht machen. Sie werden jetzt eine Reihe von Sachen brechen, weil ja, es gibt eine ganze Reihe von Baustellen, die jetzt angegangen werden müssen. Sie werden, glaube ich, Java 6 Support droppen, also genau. Nur noch Java 7 und Java 8.
Aktuell überlegen sie es, weil wenn sie das tun würden, könnten sie einen ganzen Chunk Code wegwerfen und sie fragen halt aktuell nach Leuten, die gute Gründe dafür haben, es nicht zu tun.
Ja.
Und also sie haben bisher noch
Enterprise-User wahrscheinlich, ne, die irgendwelche zertifizierten
das sammeln sie jetzt halt gerade. Genau.
Java 8 ist noch nicht draußen, oder?
Nee, Java 8 ist noch nicht final.
Okay.
Und dann so räumen sie sowieso massiv geradeaus auf und sie haben dann irgendwie so einen Chart gezeigt und der aktuelle Master hat gegenüber dem letzten Stable irgendwie 1,5 Millionen Deletions.
Ja, ein bisschen was, die haben ja auch dann 1,8 rausgeschmissen dann jetzt, ne?
Genau, in dem neuen wird auch 1,8 raus sein. Also sie räumen auch massiv auf. Auch was hier C-Extensions angeht, wird irgendwie auch viel aufgeräumt. Ja, also da die Zukunft für JRuby sieht auf jeden Fall ziemlich gut aus.
Ja, und zu Java 8, also aktuell ist der Developer-Preview raus, seit dem 5.9. Und am 23.01. kommt Final Release Candidate und am 18.03. kommt dann General
Availability. Ja, das dauert immer ein bisschen länger da.
Genau, also nächstes Jahr gibt's
Java. Aber das ist natürlich halt extrem wichtig, gerade in puncto Stabilität für die Invoke Dynamics
APIs, genau.
Die ja momentan wohl so production-mäßig halt nicht verwendbar sind, weil schon nicht alles in die Ohren fliegt, wenn man das benutzt.
Also,
das ist ja gerade für JRuby halt oder für die ganzen dynamischen Sprachen auf der JVM extrem wichtig.
Ja. Also ich sehe auf jeden Fall, dass JRuby immer stärker und immer stabiler wird und die Leute da halt auch echt viel Vertrauen reinstecken. Ja.
Gab es jetzt eigentlich News zum hier FFI, was Zukunft
anbelangt? Dazu wurde gar nichts gesagt.
Nee. Es ist ich weiß nicht, ob es mittlerweile immer noch unmaintained ist. Aber
ist es nicht. Nee. Also es war ja so, dass der Maintainer ist halt abgesprungen wegen Lizenzstreitereien.
Kein Bock mehr wegen.
Ja, also er hat halt auf eine restriktivere Lizenz irgendwann gewechselt, die halt viele Unternehmen davon abgehalten hat, es zu benutzen. Und das hat halt zu viel Protest geführt und viele Leute haben sich bei ihm immer beschwert und das war ihm einfach alles zu nervig.
Hat er jetzt GPL rausgemacht oder was?
Er hatte GPL, eine von diesen GPL-artigen Lizenzen.
Restriktiver ließ GPL.
Ja. Ich weiß halt nicht, jetzt nicht, welche davon es war, aber irgendwas sowas wie GPL. Ja. Und was dann halt gemacht wurde, was auch ziemlich beeindruckend war, ist, dann hat halt jemand gesagt, okay, dann müssen wir das jetzt halt wieder in eine MIT-artige Lizenz zurückverwandeln, welche auch immer. Da muss natürlich jeder einzelne Contributor sagen, okay, ich bin damit einverstanden. Ja. Weil sonst ist diese Lizenz Change nicht möglich. Und dieses Gem hat nicht einfach nur zwei Leute, die contributen, sondern
ja, das ist viele. Halt der Fluch von GitHub, ne? Da genau. Ist halt jeder mal, also ist, ne, ein Commit hat jeder irgendwo so.
Ja, richtig. Und du musst halt nichts unterschreiben oder so, wie das halt früher mal war. Und deswegen ist das halt ein bisschen schwierig geworden und dann haben die halt ein Ticket aufgemacht und gesagt, okay, alle Leute müssen jetzt hier zustimmen und innerhalb von 2 Tagen hatten halt irgendwie bis auf eine Person haben alle Leute unterschrieben.
Bis auf den ursprünglichen Maintainer wahrscheinlich?
Nee, der hat auch unterschrieben. Es war nur einfach ein kleinerer Typ, der hat halt nicht unterschrieben und dann haben die schon gesagt, ja, dann schreiben wir es halt mal neu. Und dann hat er aber auch noch schnell ja gesagt und jetzt sind alle okay und jetzt ist das Projekt auch wieder am Laufen und es wird auch aktiver.
Und wer maintaint das jetzt?
Ich weiß nicht, wer der aktive Maintainer ist.
Aber das ist auf jeden Fall jetzt gewechselt.
Genau.
Das ist ja auf jeden Fall gut, weil das wäre schon bitter gewesen, wenn das da länger irgendwie im luftleeren Raum gehangen hätte. Ja, also gerade Interoperabilitätssachen mit JRuby und den ganzen.
Ja, also es ist. Also das JRuby-Team rät ja ein bisschen davon ab, es zu benutzen. Die bevorzugen ja das Vorgehen. Ich glaube, das haben sie auch in dem Talk nochmal gesagt,
ja.
Dass wenn du ein Gem veröffentlichst, dass du dann guckst, ob es nicht vielleicht eine Java-Bibliothek gibt, die das Gleiche macht oder das etwas Ähnliches macht und dann halt ein Gem schreibst, das entweder diese C-Extension benutzt in Ruby und Turbinius oder halt die Java-Extension in JRuby.
Das ist ja auch alles schön und gut, aber das geht halt nicht immer. Also
es geht nicht immer, aber es geht schon sehr häufig und es ist halt für der Performance ja wesentlich besser. Ja,
aber wenn es halt die Möglichkeit oder sagen wir mal so, wenn es halt die Notwendigkeit manchmal gibt, dass halt dann doch eben aus dem C-Land sich halt zu holen, dann doch lieber eine schöne definierte Art und Weise, um mal dieses Gem zu schreiben oder diesen Wrapper zu schreiben, als dann für jede Ruby-Implementierung selber da, also ne, jedes Mal neu da die ganzen Sachen da sich zusammen zu
frickeln. Es ist halt aktuell, wie C-Extensions funktionieren, ist halt irgendwie schwachsinnig, weil alle Leute einfach irgendwo im Ruby-Code rumwühlen und sie Sachen raussuchen und die dann einfach callen.
Genau, also da halt eine Abstraktionsschicht halt zu schaffen, ist halt für alle gut. Ne? Richtig. Also das ist halt für die Maintainer von den Gems halt einfacher. Das ist halt dann, ich kenne mich da jetzt nicht so genau aus, aber ich vermute mal, dass es dann auch einfacher sein wird, für also dann die C-API halt anzupassen. Weil wenn halt 98% FFI benutzen, dann musst du halt im Idealfall bei FFI was anpassen, wenn sich in Ruby was ändert. Ne? Und da
Ja, also auf jeden Fall würde das nicht also ich glaube JRuby ist da nicht so der primäre Fall, sondern eigentlich Ruby und wie was da für ein Dschungel halt besteht
an den ganzen CLK. Haben sie irgendwas mit JRuby 9000 Release irgendwas in Aussicht gestellt?
Ja, erstes Quartal so, ne?
Ja, ich weiß es
Februar oder so, aber auf jeden Fall jetzt so im ersten Quartal 2014. Ja, 2014. Aber ich glaube, da war nichts Neues drin für die Leute, die jetzt zum Beispiel den JRuby Conf EU Talk gehört haben oder so.
Ja, genau, es war halt so einfach nochmal so eine Zusammenfassung. Ja. Aber ansonsten Thema JRuby, wir haben dann einen extrem interessanten Off-the-Record Talk oder Unterhaltung geführt bei den Sponsoren. Wir hatten uns eigentlich mit jemandem unterhalten und dessen Kollege kam völlig aufgeregt. Ah, hier Leute, ihr müsst mitkommen, da drüben, der Typ. die machen krassen Scheiß, komm mit. Dann sind wir da drüber, Money Desktop, noch nie gehört. Was auch immer die tun, hat sich herausgestellt, die bauen Banking-Software. Super spannend erstmal, cool. Und die bauen aber White-Labeled, also du kannst als Bank halt hingehen und sagen, hier, eure Software ist geil, ich möchte, dass unsere Kunden euer fancy Interface benutzen, sowohl für Web als auch für alle möglichen Mobilplattformen.
Ah,
so, okay. Und, so
White-Label, Web-Banking, Online-Banking.
Genau, Online- und Mobile-Banking. Und uns ist halt allen das Wasser im Mund zusammengelaufen, weil das so möchte man Online-Banking haben. Also vom Interface her super geil. Statistiken ohne Ende.
Der API wird geil, ne?
Und dann hat er dann erzählt, ja, wir machen das. Aber hat er halt irgendwie so einen die iPad-App da als Demo, sowohl für den Endkunden, die machen halt auch Software für den Bankberater, der sich da irgendwie Kram für den Kunden angucken und auch die Aktiensachen und alles Mögliche. Also ja, wie macht ihr das hier nativ? Nee, das ist zu anstrengend. Sie schreiben das in C++ mit OpenGL und rendern das dann halt oder kompilieren das halt für die Plattform aus. Und es ist halt kein einzige, also das iOS-Zeug ist halt nur OpenGL. Sieht halt aus wie eine normale iOS-Anwendung, ist aber alles OpenGL. Mhm. Extrem geil sah das aus.
Und super geniale
vom Anfühlen her total geil. Es ist halt eine native App, aber komplett in OpenGL.
was halt...
Das ist kein Software-as-a-Service-Ding, oder?
Nee, die Banken kaufen das
und man sieht dann auch nicht mehr, dass es von denen ist.
Es ist schon eine Software-as-a-Service, weil es läuft ja in deren Datencenter, es läuft nicht in der Datencenter der Bank.
Ja, okay, also für die Banken ist es eine Software-as-a-Service.
Ja. Okay, also so. Es wird also niemals in Europa und erst recht nicht in Deutschland. Moment.
Also ja. Die sind komplett PCI-compliant natürlich und deployen 10 bis 20 Mal am Tag. Und sie haben halt irgendwie ein Engineering-Team von 30 Mann und ein Ops-Team von 5 Mann. Das hat er gesagt, irgendwie so gut 700 Server, auf denen halt ausschließlich JRuby läuft. Alles mit Protokoll-Buffern untereinander verbunden. Und hinten raus schreiben sie gleichzeitig in Column-Stores und Postgres. Weil das halt im Moment einfach das Beste ist, was geht. Pennen sie erst, meinte, aber mein Gott, was soll man machen? Es klang halt insgesamt extrem beeindruckend, komplett durchautomatisiert, auch der ganze Prozess, also sie müssen halt, jeden Commit muss dokumentiert sein, dass er angefordert ist, muss dokumentiert sein, dass er implementiert wurde und es muss dokumentiert sein, dass er deployed wurde und das halt für jeden scheiß Commit. Ach, und das mit 10 bis 20 Deploys pro Tag und es dürfen 3 Leute deployen, die 3, die da waren.
Genau, und das Problem in der PCI-Compliance ist halt, wenn dann nachher der Gutachter kommt, dann müssen die halt einfach eine Liste von all ihren Commits,
dann kommt noch ein Aktenschrank, wo richtig. Dann jeder Commit ausgedruckt.
Also nicht jeder Commit, sondern jeder Commit, der halt zu einem Release geführt hat, ne? Aber das sind halt 4 am Tag. Und jeder davon kann in einer zufälligen Stichprobe ausgewählt werden und wird dann getestet auf alles.
Auditiert.
Genau.
Um es ein bisschen strenger auszudrücken. Genau.
Richtig. Und wenn da dann irgendein Problem auftritt, dann ist der Land zu.
Ja, es war so. Ne, und
aber ich glaube trotzdem nicht, dass deutsche Banken sagen würden, ach ja, gut, dann
das kann schon sein.
Naja, auf jeden Fall, die machen es jetzt für 420 Banken, haben sie schon und sind halt fröhlich am Expandieren in den USA, sitzen irgendwie in the middle of nowhere, irgendwo in Utah mit ihrer Firma. Wir haben dann gesagt, habt ihr da irgendwie so einen Untergrundkomplex oder so? Ja, sie sitzen eigentlich direkt in so einem Berg drin. Das ist schon ganz cool wohl. Massiv parallel das Ganze und er meinte, also jeder, der sagt, hier Ruby geht nicht und kannst du nicht skalieren.
Naja,
das wissen wir ja schon. Maul. Und dann haben wir gefragt, so, ja, kann man dann die Sachen, die ihr irgendwie macht, habt ihr einen Blog? Irgendwie sowas? Nö, haben wir keinen Blog. Wir sind noch nicht weit genug. Er meinte auch hier, Charles Nutter bittelt und bettelt halt andauernd bei ihnen, dass sie, weil ne, sie sind halt irgendwie eine massive JRuby-Installation, dass sie mal was darüber erzählen und sie, nein, wir sind noch nicht gut genug.
Ja, also das waren echte Perfektionisten.
Ja, das war ganz cool. Das war auf jeden Fall so ein sehr interessanter Sponsorenbesuch.
Und die hatten auch eigentlich gar kein Interesse daran, da zu sein. Die waren einfach nur da um Spaß und wollten halt diese Konferenz sponsern, weil die haben natürlich keinem da was verkaufen können, weil da läuft ja nicht zufällig irgendein Bankenchef
rum. Aber hier Leute anheuern, ne?
Aber das waren sie
ja, auch nicht aktiv dabei. Ja, das ist auf jeden Fall so Recruiting, ist ja eh...
Indirektes Recruiting, ne? Aber es ist ein sehr, sehr angenehmer Sponsor. Die hatten halt Sonnenbrillen, was sehr gut war, weil ich nämlich keine Sonnenbrille dabei hatte.
Und die waren auch passend mit grünem Bügel.
Ja, Arango-Sonnenbrillen.
Deswegen passt sie perfekt zu unserem Arango-T-Shirt. Das war hervorragend.
Ja. Hast du eigentlich einen Talk gemacht, Lukas?
Lightning Talk gemacht.
Lightning Talk.
Ich habe mich auch für einen eingefallen.
Was war denn das Thema?
Das Thema meines Lightning Talks waren Hamster und Graphen. Und da habe ich anhand von Hamstern erklärt, wie Graphen funktionieren und warum die cool sind.
Das kommt mir bisschen bekannt.
Das ist korrekt, weil der basierte nämlich auf dem Vortrag von Michael von der NoSQL User Group.
Genau.
Den hatte ich darum gebeten.
Just am Donnerstag davor,
also richtig.
Bevor ihr geflogen seid.
Genau, und ich habe dann am Abend ihn dann gefragt, kann ich vielleicht deinen Talk als Lightning Talk wieder verwenden?
Voll Sau einfach.
Ich habe nicht seine Slides übernommen, weil der hat ihn LaTeX-Beamer gemacht. und
Gott sei Dank.
Ich habe halt bestimmtes moralische Probleme, damit LaTeX Beamer Templates rauszuhauen.
Du hast ästhetische Probleme.
Moralisch und ästhetisch. Ja. Und deswegen habe ich die dann neu gemacht, mit schicken Animationen und so. Weil, was merkwürdig war in den Lightning Talks, aber es hat erstaunlich
gut funktioniert. Was war denn jetzt nochmal der Inhalt? Wir haben jetzt über Meta gesprochen, aber...
Also wie gesagt, ich habe erklärt, wie Graphentheorie funktioniert anhand von einem Hamster, der sein Futter in seinem Bau zählt.
Ah.
Und dann am Schluss erklärt, wie man das Ganze in Arango macht, in ganz, ganz schnell. Genau. Da waren auch nochmal 2, 3 Leute, die haben nochmal nachgefragt. Und das war ganz cool. Was aber bei den Lightning Talks halt erstaunlich war, war, dass normalerweise bei den Lightning Talks ist es so, du gibst PDF-Slides ab, damit die alle auf einen Rechner kommen und damit es keine Komplikationen gibt. Und ich frage über Twitter, ja, wann sollen wir denn die Slides, die PDF-Slides abgeben? Gar nicht, ich komme mit dem Rechner nach vorne. Und ich so, oh mein Gott, das wird das absolute Chaos. Aber es hat perfekt funktioniert.
Wahrscheinlich alle Next und dann.
Nee, es hat auch ziemlich gut funktioniert, weil sie, wenn der eine geredet hat, konnten sie den anderen schon anschließen. Also sie hatten zwei unabhängige.
Aber das wusste der Beamer Phoenix am Anfang
nicht. Nee, das wusste er nicht. Und
zwei Beamer?
Nee, oder? Sie hatten, zwei sie konnten einfach zwei Rednerpulte und konnten zwei Rechner anschließen und die unabhängig voneinander auf den Beamer werfen.
Ah, okay.
Und dadurch hat das sehr gut funktioniert. Aber das wusste Evan Phoenix auf jeden Fall vorher nicht. Und wenn das nicht so gewesen wäre, dann wäre das auf jeden Fall im Chaos geändert.
Ja, aber es war trotzdem eigentlich erstaunlich, weil ich habe ja mich da angeschlossen und du konntest ja gar nicht sehen, ob es funktioniert hat. Ne? Also du hattest ja überhaupt keine Möglichkeit, weil alle Monitore haben ja den Vortrag von dem angezeigt, der gerade vorträgt. Ja,
aber die meisten haben auch.
Aber alleine schon, dass du schon aufgebaut hast und schon stehst und angeschlossen hast und nicht nur einen Adapter suchen musst. Und
das ist, aber es waren halt mehr als 90% Macs und dann waren halt
Wie lange war das?
Lightning Talks?
Genau.
Zwei Stunden Lightning Talks.
Fünf Minuten.
Also gut, da bist du ja wirklich dann durchgehastet da.
Genau.
Aber diese hier, um mal ganz kurz hier Arango, das ist ja diese Graph Traversal API, die ist da, ne? Geht das mit Ruby schon? Oder ist das noch exklusiv?
Das fehlt noch, aber ich bin bereit, Pull Requests anzunehmen. Nein, steht auf meiner Liste ganz oben. Das fehlt halt noch, aber ja, ist nicht viel. Es ist eigentlich ja nur ein REST Call. Also ist nicht so.
Ja, ich dachte nur, weil du kannst ja dann irgendwie deine Traversal, also dann die verschiedenen Teile, die du für den Traversal brauchst, ja als JavaScript-Code.
Richtig. Und das ist auch der Grund, warum es noch nicht drin ist, weil ich mir noch nicht sicher war, wie ich das am schönsten darstelle. Weil schlussendlich musst du auf jeden Fall einen String angeben, in dem JavaScript-Code drinsteht. Und darum kommst du da nicht rum, außer du willst ihn irgendwie generieren und das ist halt irgendwie Wahnsinn. Musst aber trotzdem auch noch eine ganze Reihe Parameter angeben.
Und deswegen. Nee, okay. Du sprichst jetzt von dem Client in Ruby.
Ja.
Aber ich dachte, also im Arango gibt es auch mit mRuby Support.
Ach, das meinst
du? Warum muss ich überhaupt JavaScript-Code an die API übergeben, die dann in der Datenbank ausgeführt wird?
Gut, also was dafür halt notwendig wäre, ist, dass man diese ganzen Graphenkram und so weiter auch in mRuby implementiert. Und das ist halt einfach Arbeit. Mhm. Weil davon ist halt vieles in JavaScript geschrieben. Das heißt, man müsste es entweder in C++ porten und dann in beide einbinden oder es halt einfach nochmal schreiben in Ruby.
Achso, also viel von dem Arango Graph Features ist tatsächlich in Arango auch schon in JavaScript intern
geschrieben. Das ist korrekt, ja.
Achso, ich dachte, das wäre jetzt nur noch Einklinken in verschiedene Callbacks oder sowas.
Nee, es ist schon extrem viel JavaScript-Code in ArangoDB. Und das ist halt das Problem. Und da aktuell sehr wenig Leute Interesse an dem mRuby-Kram haben,
Wir das zurückgestellt.
Das ist übrigens sehr interessant. Da wirst du gefragt, was ist Arango? Dann erzählst du, okay, was ist das implementiert? Ja, in C. Und da drum ist C++. Und dann haben wir noch V8 meine Sachen in JavaScript. Und die Leute, wow. Aber insgesamt sehr cooles Feedback zu Arango bekommen.
Also die Leute waren sehr interessiert und es waren auch erstaunlich viele Leute dabei, die es sogar schon kannten. Und es waren sogar welche dabei, die kannten sogar Fox.
Deswegen wurde er hingeschickt, ne? Damit er das verkauft.
Genau.
Sales-Droid hier.
Tja.
Ja.
Hat mir alle Mühe gegeben.
Ja.
Was nicht viel war.
Hat nicht funktioniert.
Nee.
Genau, gut. Dirk hat auch einen Lightning Talk eingereicht, aber...
Ja, ich hatte dann, war zu schüchtern, habe mich dann zu spät draufgeschrieben, deswegen bin ich leider
ich habe den gesamten ersten Tag lang genervt und gesagt, trag dich ein. Und er so, nein. Und ganz am Ende hat er sie dann eingetragen als allerunterster Eintrag.
Vorletzter.
Danach sich denn da eintragen?
Also in so einer Liste einfach, die stand da rum.
Und dann sehe ich das so einfach
Whiteboard. Ich habe mich halt viel zu spät eingetragen. Hab dann natürlich meine Folien brav vorbereitet, aber dann bin ich nicht mehr dran gekommen. Dann war ich dann noch ein bisschen traurig und vielleicht auch ein bisschen erleichtert, dass ich nicht mehr musste.
Ja, es war so ein halbes Grinsen,
nächstes
ein
halbes Jahr. Weinen. Aber ich habe auf jeden Fall ein Ruby's Magic vorbereitet. Selbstverständlich.
Was ist denn, was gab's denn noch so? Gab's noch irgendwelche Talks, die man unbedingt mal gesehen haben muss?
Also es gab noch einen Talk, dessen genauen Titel ich leider vergessen habe, den am dritten Tag von dem, der das Backport-Gem baut. Das war im Grunde so ein bisschen Ruby's Magic.
Was ist das
Backport-Gem? Das Backport-Gem stellt in alten Ruby-Versionen Funktionalität neuer Ruby-Versionen zur Verfügung.
Hauptsache, ihr kanntet das beide nicht, obwohl ihr an einem Ruby 1.8-Projekt arbeitet.
Ich fasse es nicht. Ich nicht mehr. Aber das ist sowieso in einem Zustand, dass das sowieso
ist auch egal.
Jetzt wird hier wieder abgelenkt hier mit
Marc-André Lafortune. Genau. Er meinte, für all euch Amerikaner, einfach Mark. Also genau. Er ist, kommt aus dem französischsprachigen Kanada.
Genau, Backport Jam. Also um halt dann irgendwie Standard-Lib und Core-Sachen irgendwie möglichst
genau,
seamless
In den alten Versionen bereitzustellen. Ja. Und bei, ja, wie das halt so ist, diese Implementierung hat dann gezeigt, wie er dann so verschiedene Sachen geportet hat.
Da kann man auch Geld für nehmen.
Dafür kann man auf jeden Fall auch Geld für nehmen, tut er freundlicherweise nicht. Er ist dann vorher rumgegangen und hat grüne Karten und rote Bugkarten verteilt und man sollte dann aufzeigen, ob das Verhalten ein Bug oder Feature ist. Und das war sehr amüsant.
Ja, wo springen Sie jetzt ein bisschen? Was ist vielleicht ein bisschen kompliziert zu verstehen? Also er hat am Anfang halt erstmal immer, er hat an einem Beispiel erstmal gezeigt, wie was er gemacht hat, um in Backports von bestimmten Dingen zu machen. Das war dann so Schritt für Schritt herausfinden, das muss ich auch noch dazu machen, das muss ich auch noch dazu machen, das muss ich auch noch dazu machen.
Weil er hat nämlich dafür RubySpec verwendet.
Ne? Genau. Also
er hat das Backport-Gem dann gegen RubySpec laufen lassen, um dann rauszufinden, was
da noch nicht funktioniert. Richtig, und das war halt schon erst, also viele Edge-Cases, an die wir überhaupt nicht denken, sind halt schon in RubySpecs drin, was absoluter Wahnsinn
ist. Aber das ist ja total geil, wenn du dann halt sagst, okay, du führst dein 187-Projekt aus gegen die 1.9
genau.
1.9.3-Specs und kriegst trotzdem grünen raus. Das ist natürlich
schon... Genau, und das war so, wie er das entwickelt hat. Das war mir auch nicht bewusst, dass er das so gemacht hat, und das fand ich schon irgendwie cool.
Ja, super cool.
Und dann hat er halt mit der Zeit.
Das naheliegend auch irgendwie eigentlich.
Ja, total. Also, wenn man es einmal dann gesagt bekommen hat, natürlich obvious.
Mhm. Und dann hat er halt mit der Zeit immer mehr Sachen geportet und hat dann ja auch noch 1.9.2.0 Ports gemacht und so weiter. Und da sind ihm halt dann einige Sachen aufgefallen, die er schon merkwürdig fand.
Genau.
Und dann meinte er dann zum Beispiel, sehr geiles Zitat, wann ist etwas ein Ruby-Bug oder wann ist es ein Ruby-Feature? Wenn Mats sagt, dass es ein Ruby-Bug oder ein Ruby-Feature ist.
Ja, logisch.
Und, dann war ein Beispiel, ich weiß nicht mehr, was es war.
Manchmal werden Bugs ja auch zu Features. Und
genau. Gab es eine längere Diskussion und keiner wusste halt genau,
ob es ein Bug oder ein Feature ist. 3 Monate später, Mats. Das ist ein Bug.
Genau, dann hat der Mats einfach drüber geguckt und dann hat er Daumen hoch oder Daumen runter.
Aber ohne Witz, ne? Das ist, also ich finde, das ist halt eigentlich so ein prädestiniertes Projekt dafür, da das als Pro-Version so dual-licensed rauszuhauen.
Ja, weil, ja, auf jeden
also
Fall.
Leute, die halt wirklich also so in einem Umfeld, also in einem professionellen Umfeld halt einfach auf alten Versionen festsitzen. Die nehmen es ja mit Kusshand, du musst dir mal überlegen, wie viel Pain dir das halt wegnimmt, diesen Migrationspfad von also zum Beispiel 187 jetzt zu 193 oder zu 2.0 irgendwie zu schaffen, dadurch, dass du halt einfach schon anfangen kannst, neue Features zu nutzen, obwohl das die Sprache noch gar nicht hergibt. Also das ist ja eigentlich, das ist ja Gold wert.
Ja, auf jeden Fall.
Ja, und
das ist echt cool.
Hat dann halt, was der Dirk ja eben angefangen hat zu erzählen, wo ich ihn unfreundlicherweise unterbrochen habe.
Das ist ja.
Hat er dann halt die Leute raten lassen, ob sie denken, das wäre ein Bug oder ein Feature. Und das war ganz
witzig. Wie war die Quote so?
Bei vielen Sachen war sie relativ gut, aber es gab ein, zwei, da war es wirklich überraschend und die Leute haben es halt einfach nicht gedacht.
Ja. In welche Richtung?
Sowohl als auch.
Ja, also das ist auf jeden Fall ein Bug. Nee, das ist ein Feature. Und das ist auf jeden Fall ein Feature. Nee, das ist ein Bug.
Genau. Es war schon ziemlich witzig gemacht. Also wir talken uns auf jeden Fall.
Cool.
Ja. Und da lernt man auch lustige Dinge über Ruby.
Definitiv. So ein anderer guter Talk war auf jeden Fall der Ende des ersten Tages über parallele Ausführungen und Hardware-Constraints.
Farbenthema so durch alle möglichen Konferenzen so in letzter
Zeit.
Genau, ne?
Das ist auf jeden Fall, den muss ich mir auf jeden Fall nochmal angucken. Ich habe nicht wirklich irgendwas verstanden. Er fing dann damit an, also auf ARM, dann ist der Assembler-Code so und dann ist das garantiert und hat halt gesagt, Intel-Spec definiert die Assembler-Calls so und die können halt rotiert werden. Das hat dann in Rubyland folgende Auswirkungen. Also jeder, der sich für dieses Thema interessiert, der war sehr cool, der Talk, aber den muss ich auf jeden Fall nochmal gucken, weil und auch noch zwischendurch mal anhalten, nochmal sacken lassen. Aber der hat sich auf jeden Fall gelohnt.
Ja, ich war währenddessen im anderen Talk und hab den leider nicht mitgekriegt, diesen Talk. Mein Talk war leider nicht so toll. Ich weiß gar nicht mehr, was es war. Ist mir verdrängt.
Das ist ja auch ein bisschen viel, ne?
Ja, es waren echt viele Talks und das Problem fand ich war auch, dass die Pausen extrem kurz waren.
Es waren halt 10 Minuten Pausen, um den Raum zu wechseln, nochmal was zu trinken zu holen, dann willst du vielleicht noch ein bisschen quatschen und auch das sacken lassen. Das war sehr, sehr gestresst.
Ja, also wir waren auf jeden Fall so kaputt, dass wir auch zwischendurch zwei Slots haben ausfallen lassen, weil wir einfach dann auch gequatscht haben und wollten einfach dann nicht nochmal in den nächsten Talk reinhetzen. Ja,
quatscht dann auch so mit mehreren Leuten dann
hier und da. Und man will ja auch nicht nur einfach da Talks gucken, weil dann kann man halt auch Confreaks machen.
Ne? Ja, genau.
Man will ja auch mit den Leuten da quatschen.
Was man aber dann doch ja nicht konsequent tut.
Richtig.
Also
ja, klar. Ja, ansonsten Abendveranstaltungen gab es halt keine offiziellen. Das war ganz interessant.
Es gab keine Party.
Genau, es gab am ersten Abend irgendwie so eine Kickstarter-Party, wo wir nur so halb waren, wo wir auch gar nicht verstanden haben. Also alle, die wir gefragt haben, warum ist das von Kickstarter?
Ich habe keine Ahnung.
Da haben wir auf jeden Fall mit auch so ein paar ganz lustigen Leuten gesprochen. Ach ja, genau, was noch zu erwähnen ist, es war am Tag vorher bei Rails Girls. Das heißt, es waren relativ viele Mädels auch da.
Rails Girls Miami.
Genau. Und die haben alle irgendwie ein vergünstigtes Ticket
der gekriegt. Der Lukas hier am Grinsen hier.
War das so,
ja,
Lukas?
Ja. Er hat so gelacht, da habe ich mitgelacht.
Ja. Yeah. Behave.
Behave.
Sind die kostenlos reingekommen oder vergünstigt auf jeden Fall?
Ja, die sind kostenlos reingekommen, ja.
Genau, und das war ganz cool, weil also mit einer haben wir dann am Freitagabend auf dieser Party gequatscht und die hat auch einen Lightning Talk darüber gehalten, adressiert an Mentoren von Neulingen, also noch nicht mal jetzt nur Rails Girls, sondern überhaupt, ne, wenn ihr jetzt Leuten was beibringt, achtet vielleicht mal darauf, achtet mal darauf, fasst meine Tastatur nicht an.
Genau, nicht so viel mit der Indentation meckern.
Genau, und ne?
Ja, ist gut.
Also es war auf jeden Fall, obwohl es 5 Minuten waren, war es sehr aufschlussreich, das einfach mal so aus so einem...
Aber da gab es auch einen vollständigen Talk zu auf der Euroco, der wirklich hervorragend war, den man an der Stelle verlinken sollte. Cool. Der war halt 1,5 Stunden oder 1 Stunde lang und das da war auch vieles dabei, das mit der Tastatur war neu, aber so im Allgemeinen...
Ich kann das halt vorher noch nicht und ich fand es auch ganz cool, dass in so 5 Minuten...
Weil das konnte jeder mitbekommen. Das ist auch eine klassische Pairing-Regel eigentlich, ne? So mit Keyboard und so, das ist immer so
die. Ja, obwohl es gibt ja auch Leute, die sagen, hier mehrere Tastaturen für alle.
Ja. Raus. Ja. Aber so klassischerweise. Die Mehrheit sagt halt, also eigentlich schon so, ist.
Eine Tastatur,
ein Driver und wenn, dann gibt es halt einen expliziten Wechsel und keinen. Ja. Lass mich mal kurz.
Oh, ich will auch mal tippen.
Genau.
Genau. Und am zweiten Tag haben wir es ein bisschen verkackt mit dem Abendprogramm, weil die Lightning Talks, Lightning Talks waren halt 2 Stunden. Direkt danach hat dann das
Board Game Meeting angefangen.
Das war Board Game Meeting von Mr. Sidekick. Der hat halt irgendwie eine Gesellschaftsspiele.
Ja. So. Was hat das mit der RubyConf zu tun?
Nichts, das war die Abendveranstaltung, also die inoffizielle.
Okay.
So, er hatte halt gesagt,
es gab keine offizielle.
Genau, er hatte halt einfach Spiele mitgebracht und man konnte halt zocken. Und wir hatten eigentlich schon Bock drauf, aber dann wir am waren Ende. Sehr hungrig, genau, wir waren extrem hungrig, also sind wir was essen gegangen. Und dann hat es irgendwie angefangen zu regnen. Also, es war auf jeden Fall total doof.
Regen
und dann
in Miami?
Wir haben uns dann sagen lassen und die Jahreszeit ist kein Problem. Es ist dann aber nicht kalt. Es war dann immer noch sehr warm.
Also Sommerregen im November.
Genau, Sommerregen im November. Du darfst dann halt auf gar keinen Fall irgendwo reingehen, weil es ist eiskalt.
Denn das hat direkt Erkältung am Start.
Genau. Das war halt das Problem. Also draußen sind wir rumgelaufen, wir sind auch noch nicht mal irgendwie gehetzt, weil es war eigentlich ein angenehmer Regen. So, das hast du einfach nicht viel mitgekriegt. Aber als wir dann in diese Burgerbude reingegangen sind und da war die Klimaanlage sowas von kalt eingestellt.
Das heißt also,
da
haben wir auch echt gedacht, mindestens ein Hoodie am Start haben, damit man...
Ja, richtig. Alleine, wenn man in einem Coffeeshop arbeiten will, braucht man auf jeden Fall einen Hoodie.
Oh,
aber lass es uns doch Kapuzenpulli nennen.
Genau.
Ja. Okay, egal.
Weiter. Genau, das haben wir dann ein bisschen verrafft. Das war ein bisschen schade. Das war nämlich, glaube ich, ganz gut, dieses Board-Game-Meeting. Und ansonsten war es dann, hast du sonst irgendwelche Talk-Empfehlungen auf jeden Fall noch?
Wir sind jetzt gerade so ein bisschen hin und her gesprungen. Das
Picture
sollte man auf jeden Fall.
Das war am
gucken. Das war am Samstag.
Samstag?
Ja.
Von Jim Weirig.
Der Talk heißt Big Picture von Jim Weirig, geht über UML.
Und der war hervorragend.
Don't be scared.
War hervorragend.
Ja.
Also wirklich.
Hast du noch was Neues gelernt über UML, Lukas?
Also über UML nicht, aber das Problem ist, dass auch, und das Problem habe ich auch bei mir selbst gesehen, ist, dadurch, dass das UML oftmals für Dinge eingesetzt wird, die schwachsinnig sind, hat man das Gefühl, dass UML nutzlos ist. Und es gibt halt schon durchaus Fälle, in denen UML sehr nützlich sein kann. Und Jim Wyrick hat das halt sehr gut erklärt, auch in welchen Fällen man es gut benutzen kann und in welchen Fällen es halt echt schwachsinnig ist.
Er hat halt drei Dinge genannt, ne, für die man es benutzen kann. Einmal ein Sketch machen, um so eine Übersicht zu bekommen. Ne? Du hast irgendwie, hast da ein Stück Software, er hat das halt dann mal für Rake gemacht. Und festgestellt, ist vielleicht nicht ganz so optimal designt. Dann kann man es als Blaupause nehmen, um, ne, man, du als Architekt malst das, gibst mir das und ich code dann einfach stumpf, passt dieses UML runter.
Nee, das machen wir doch hier mit Generatoren.
Genau, ne? Und dann gibt's halt, ne, ich mal das, drücke auf den Knopf und dann fällt da einfach die fertige Software raus. So, und das Einzige, was für was, wo er der Meinung ist, was funktioniert, ist halt sketchen.
Aber das ist halt in mehreren Fällen sinnvoll zu sketchen. Also einmal, damit man bevor man anfängt, erstmal so einen Eindruck kriegen möchte, kann man sketchen. Man kann auch sketchen, wenn man ein fertiges Stück Software hat und rausfinden möchte, welche Klassen kollaborieren mit welchen Klassen und genau, welche Klassen haben vielleicht viel zu viele Kollaboratoren und das funktioniert nicht. Und er meinte auch, und ich meine, er ist ein wirklich erfahrener Programmierer, der wirklich viel Ahnung hat, dass er oftmals erst merkt, welche Klassen problematisch sind, wenn er es halt aufmalt. Und wenn er den Code sieht, das vielleicht gar nicht so direkt merkt, dass die so viel in sich gezogen haben. Und er sagt halt zum Beispiel, immer mit der Hand malen, niemals mit der Software malen, außer du willst es schön auf Folien packen.
Genau,
weil,
dann den Omnigraffle.
Genau, und dann den Omnigraffle, weil sonst
aber ja, das hat
hängt jetzt, man zu viel Wert daran.
Aber es ging jetzt nicht darum, dass man das jetzt irgendwie dann vorher tut oder in einem Designprozess tut oder so, ne? Oder?
Ja, also im Designprozess nur im Sketchen halt, ne? Also wenn man halt irgendwie mal kurz so malen will, weil es ist halt eine einfache Art und Weise, etwas zu erklären,
ja, ja. Um also, weil schnell jetzt runterzumachen. Ich finde halt immer eins der Hauptprobleme allgemein, also UML als Dokumentationstool, das ist ja beim Sketchen nicht der Fall, ist halt, dass halt die Realität einfach so schnell weg.
Ja, genau, das hat er auch gesagt. Deswegen halt per Hand. Ne? Das ist einfach gar nicht das Bedürfnis, was das irgendwo wegzuheften. Ne?
Und am liebsten macht er es halt auf dem Whiteboard. Ne?
Ja. Ich meinte, dass du machst halt am Anfang, machst du dir irgendwie zu einem Problem halt einen Sketch. Und dann implementierst du das und du machst halt danach nie wieder einen Sketch davon. Oder du nimmst halt nie wieder dein Sketch als Orientierung, weil die Implementierung sowieso so weit weg ist,
genau, von dem, genau, Original. Also dann halt meinte er, da macht ihr halt einen neuen Sketch.
Genau.
Und jetzt, wenn du nochmal mit wem drüber sprechen möchtest.
Genau.
Und er hatte halt sowohl Klassen, Objektdiagramme, Sequenzdiagramme.
Hat er nicht hier über Metamodelle und so noch geschaut?
Nee, das hat er nicht mehr gemacht.
Er hat auch wirklich ein sehr einfaches Subset von UML benutzt.
Ja. Also. Ja, aber trotzdem so durch die, also das war ein sehr aufschlussreicher Talk.
Genau, dann ein Talk, der uns in der ersten Hälfte sehr gut gefallen hat und in der zweiten Hälfte nicht mehr so gut, war Build Your Own Ruby-Powered Arcade Machine von Andrew Havens. Der hat super geeky angefangen, also das erste Thema war, wie funktioniert denn die Hardware, wenn ich mir selbst eine Arcade
also er wollte halt eine Arcade sich bauen.
Genau, und das hat super cool und geeky angefangen, hat dann erklärt so, diese Buttons sind super cool und diese Joysticks und diese Arten von Joysticks gibt es und das solltet ihr benutzen, wenn ihr die Außenwand baut, und das war auch einfach ein Talk, der war einfach begeistert am Anfang, ne?
Ja.
Und dann ist es total abgedriftet.
So auseinandergeflattert.
Ja, also total durcheinander. Die zweite Hälfte, das wird auch nicht mehr besser, also dann nur noch durcheinander. Also
man hofft, dass es besser wird.
Er ist halt dann es ging dann darum, okay, er hatte das Teil dann halt fertig gebaut und wollte dann halt, ich weiß nicht, wie viele Leute es schon mal gesehen haben, aber wenn man sich ein Arcade halt selber baut, dann packt man da nicht nur ein Spiel in der Regel drauf, weil das wäre ein bisschen schade. So viel Platz hat ja auch kein Mensch. Sondern man packt halt irgendeinen Emulator, also einen PC mit einem Emulator-Software drauf und dann irgendein fancy Interface drüber, um dann die Spiele auszuwählen. Und dieses Interface wollte er bauen und er wollte das gerne in Ruby bauen. Weil es gibt zwar irgendwie so eine Flash-Alternative, die kostet auch so ein bisschen was, die sieht total schick aus, aber auf seiner alten Möhre, die er da ausgewählt hat, ging das halt nicht und er wollte es unbedingt in Ruby machen. Hat dann so ein paar Sachen vorgestellt und dann hat er auf einmal sein CMS vorgestellt, was er gebaut hat. Und
das war der shameless Self-Plug irgendwie, der überhaupt gar keinen Sinn macht an der Stelle.
Und hat er auch gesagt, aber ich drifte jetzt hier ab, wieder zurück zum Wesen, und es ist total auseinandergeflattert in welche Spieleimplementierung und dann, es gibt gute Spieleimplementierungen in Python, jetzt lernen die ganzen Kinder Python und nicht mehr Ruby, wir müssen gucken, dass in Ruby auch alles geht. Wir müssen
was tun. Genau, weil er meinte halt am Anfang von Raspberry Pi gab es halt noch die Hoffnung, dass Ruby da die Sprache werden könnte, und mittlerweile ist es ja eindeutig, dass Python die Sprache von Raspberry Pi ist.
Nicht ein Garbage Collector.
auf jeden Fall war das am Anfang ja noch nicht klar und dann haben sie sich ja dafür entschieden und da ist ja auch dieses Pi-Game drauf und bla 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 und da war er ganz traurig und also das war total konfus. Aber wer sich dafür interessiert, also, wie man eine Arcade-Maschine baut,
der soll
sich
die ersten 20 Minuten dann angucken. Abschalten.
Genau. Genau.
Einfach abschalten und nicht schlecht
fühlen, dass, genau. Da kommt nichts mehr.
Genau.
Noch was? So, sollen wir auch noch ein, zwei Nicht-Empfehlungen aussprechen? Talks, nee. Die man nicht angucken soll? Die gut klingen, aber nicht gut waren?
Nee. Okay. Weil das ist Quatsch, weil ihr habt jetzt über eine Handvoll Talks gesprochen und es gab eine Handvoll mehr, also ein paar Hände voll mehr.
Einen vielleicht noch, das ist der von Sony gewesen, kannst du mal der, ja, du sagst schon, aber der hat auf jeden Fall, genau, der hat auf jeden Fall über Thrift gesprochen und wie sie es verwendet haben, um ihre SOA aufzubauen und sie verwenden Thrift halt nicht über HTTP, sondern über RabbitMQ und das ist im Groben auf jeden Fall auch ein interessanter Talk für Leute, die, die so einen Anwendungsfall haben.
Mhm. Naja, also ich weiß nicht, fand den nicht so toll, den Talk.
Ja, du machst möglicherweise auch nichts mit Thrift oder mit SOA.
Naja, also alles, was der über Thrift erzählt hat, wusste ich schon.
Ja, aber vielleicht gibt es Leute, die das noch nicht wissen. Krass.
Ich habe mich nicht viel mit Thrift beschäftigt. Egal, okay. Ich will jetzt gar nicht mosern, aber der Talk
also ich, war ganz nett. Die Sachen kann ich auch, weil ich mich auch schon mal mit Thrift beschäftigt habe. Aber ich fand es auf jeden Fall, also ich fand es vor allen Dingen interessant, dass es immer noch irgendwie Thema ist, Thrift. Ich hatte irgendwie gedacht, dass also es fühlte sich so an, als ob es so ein bisschen totgetreten ist und Protocol Buffer eigentlich als Gewinner aus dieser Nummer rausgegangen ist.
Das ist aber ja auch nicht, das ist aber ja auch nicht gleichzusetzen, ne? Also
ja,
Thrift,
so
Thrift definiert ja eine API.
Und ja, Protocol Buffer ja auch halb, ne? Also sie werden immer zusammen genannt auf jeden Fall.
Hm. Ich hätte immer Protocol Buffers als Serialisierungsformat.
Das macht Thrift ja auch.
Ja, ja, aber zusätzlich definiert ja Thrift ja Datentypen und.
Das tut Protocol Buffer aber doch auch. Aber ich meine schon.
Nicht über.
Wie viel ist das Halbwissen? Auf jeden Fall die Jungs von diesem Money Desktop, die haben halt das so benutzt, das Protocol Buffer, als auch statische Deklarationen ihrer Schnittstellen. Mhm. Also mir kommt es auf jeden Fall immer so vor, als ob sie ähnlich verwendet werden. Wie dem auch immer sei, ich fand es ganz interessant, diesen Ansatz zu wählen, ob das jetzt jeder immer so machen möchte, sei dahingestellt, weil nach wie vor stellt sich halt die Frage, ich habe Ruby und will ich statischen Kram definieren?
So mit Interface kompilieren.
Ist auf jeden Fall auch ein Talk, den man sich vielleicht anguckt, um so ein bisschen Diskussionsgrundlage zu haben, wie man irgendwelche Architekturen aufziehen möchte.
Ja, genau. Das waren die Talks, die auf jeden Fall super waren.
Ja, am dritten war da nicht noch am dritten Tag irgendwas?
Der dritte Tag war ja was kürzer, ne? Also
vorbereitet. Das ist
ja der dritte.
Am dritten, den muss man sich auf jeden Fall angucken, von Matt Amonetti. Mhm. Und zwar den vor allen Dingen in den letzten 20 Minuten. Es ging so ein bisschen um, gibt's Bad Code, gibt's Good Code? Und er hat dann drei Leute auf die Bühne gezerrt. Den einen von Code Climate, den Gründer irgendwie von Code Climate.
Genau.
Einen, der irgendwie einfach in so einer Thunderbolt Labs, genau, der irgendwie der einer der Heads ist. Und Aaron. Und die mussten dann über guten und schlechten Code reden. Und er fragt halt so, Aaron, schreibst du schlechten Code? Die ganze Zeit, Alter.
Und dann hast du schon mal schlechten Code gesehen. Ich arbeite an Rails.
Das ist voller schlechtem Code.
Ja, aber das.
Und er hat sich halt eigentlich hauptsächlich damit verbracht, diese Diskussion, die Leute zu trollen. Und dann hat irgendeiner gesagt, hier, irgendwas mit hier Threaded und irgendwie das lohnt sich auf jeden Fall sehr.
Das ist halt ganz lustig, weil daran erkennst du halt, dass das halt ein geiler Entwickler ist, ne?
Ja.
Also dann, ich meine, das ist natürlich sicherlich auch eine gewisse spaßige Komponente dabei, ne? Aber dem nehme ich das halt auch ganz gerne ab, dass er halt selber mit seinem Code halt nicht zufrieden ist. Ne?
Ja.
Und im Gegenteil, das haben wir ja von uns ja auch kurz darüber unterhalten, Lukas. Leute, die du fragst, ob du schon mal blöden Code geschrieben hast und die dann sagen, nö.
Ja,
dann ist halt schon verdächtig.
Ja, genau. Auf jeden Fall.
Das kann halt einfach nicht, ne?
Genau. Und also die These von Matt Amionetti war halt, es gibt keinen schlechten Code und das war halt eine überspitzte Formulierung. Er wollte eigentlich nur ausdrücken, dass wir nicht so viel Wert darauf legen sollten, dass unser Code super ist und einfach shit shippen.
Aber auch nicht shit shippen, das hat er ja auch nicht. Also man muss sich den Talk mal angucken und mal drüber nachdenken. Und Aaron war halt also irgendwann, er fand es halt am Anfang ganz lustig, hat so ein bisschen rumgearbeitet, aber irgendwann meinte er, also er vertritt überhaupt nicht die Meinung, dass es nur darum geht, irgendwas auszuliefern. Ne? Also für ihn ist halt der Weg auf jeden Fall immer das Ziel. Mhm. Und Matt wollte halt so ein bisschen herausstellen, ja, wir müssen ja irgendwie Zeug auch fertig kriegen und so in einem Produktkontext. Also die These war schon gut, es war...
Ist ja schon ein bisschen konträr, ne? Wenn
ja, es war eine Sache, schwierig.
Der Weg ist das Ziel und der andere sagt, wir müssen ein Produkt raushauen, das ist halt
genau. Schon... Also ich stehe auf jeden Fall eher auf Tenneloffs Seite und fand seine, die Aussage halt von Matt sehr fraglich.
Ja,
bis schwachsinnig.
Es ist halt
und schlecht rübergekommen,
ne? Auf jeden Fall. Aber
also er hat es schlecht rübergebracht und ich glaube, ich bin auch nicht überzeugt von der Idee, selbst wenn sie gut rübergebracht wäre.
Gut. Ja, aber den Talk ist auf jeden Fall auch so eine, wo man mal auch im Team, vor allen Dingen so im Produktteam, finde ich, ist das eine ganz gute Diskussion, die man zwischendurch mal wieder führen sollte, vielleicht auch mit Teamlead und Produktmanagement, Management, ja.
Ja, und der Panel am Ende, der ist auf jeden Fall sehr amüsant, genau, weil
sehr
sie sich halt auch gegenseitig trollen und der Spaß. Eine dann auch den Cold Climate Typen dann so meinte, so, ja, du verdienst ja auch dein Geld hier mit der Drecksarbeit und so, und das war schon genau. Sehr witzig.
Und Cold Climate hat keinen Score von, also hat einen Score von 3,2 oder
genau,
so.
Genau, und was halt mir fällt der Name gleich ein, aber der Mann von Cold Climate, Brian Helmkamp, genau, meinte ist, viele Leute legen ihm das Zitat in den Mund, dass er möchte, dass alle Leute 4-0 erreichen, also die beste Note auf, also die beste Note in Anführungsstrichen, auf Cold Climate, und er sagt halt, das würde auf keinen Fall so sehen. Seines Erachtens nach ist der beste Cold Climate Score so 3-3, 3-2. Das ist seine Meinung. Und darauf möchte er zitiert werden und nicht auf diese 4-0 Sache, die er nie gesagt hat.
Das kriegt er eh nie los, oder?
Ne. Genau, das kriegt er nie los. Das Problem ist halt einfach, 3-3 ist halt gelb oder orange und 4-0 ist grün.
Vielleicht
müssen
wir mal die Farben umdefinieren.
Könnte man von ausgehen, irgendwie, das so überreif oder so.
Genau. Schimmelt.
Schimmelt. Okay, und ich weiß, keine Ahnung, also ich finde den 4-0 Cold Climate Code finde ich gut, also ich habe auch 4-0 Cold Climate Code, deswegen.
Du bist ja auch,
das ist ja auch Geschmackssache.
Nee, es ist nicht Geschmackssache, es ist auch extrem kontextabhängig, ne? Also du bist halt Library-Entwickler. Ja. Und das ist halt was anderes als irgendwie eine Anwendung.
Weil ja, auf jeden
da
Fall.
Sind halt, du kriegst halt irgendwelche beschissenen Constraints von der Business-Seite, wo du dann auch sagen kannst, als Entwickler, ja, ich will das aber nicht, ja, Leute, aber...
Der Lukas schreibt vor allem Open-Source-Libraries.
Genau. So, und
nochmal eine ganz andere Nummer.
Wenn du Produkte schreibst, und das ist halt, warum ich Matts Meinung durchaus eher nachvollziehen kann, du hast halt einfach Gegebenheiten, die erlauben es dir nicht, den geilsten Code auf der Welt zu schreiben, weil du musst das, wenn du das Feature jetzt nicht machst, dann kannst du den Laden zumachen, hast halt keine Arbeit mehr. Da kannst du jetzt die Meinung vertreten als Entwickler, ja, dann habe ich halt keine Arbeit mehr, aber dann verantwortest du dann auch, dass irgendwie das Callcenter und die Produktleute und das Marketing und die Sekretärin alle keine Arbeit mehr haben. Ist dann halt schwierig. Und deswegen kann ich halt die Einstellung verstehen, zu sagen, hier 4-0 ist nicht der beste Code-Climate-Score, den du anstreben solltest.
Ja, also ich glaube, was Brian halt eher meinte, ist, dass du dann halt, dass das einem Code führt, der zu sehr refaktorisiert ist und zu sehr auseinandergebröselt ist. Und das sieht er halt auch als kritisch an. Ne? Also deswegen, er meinte, es ist noch nicht mal unbedingt erstrebenswert. Jetzt nicht deswegen, weil man es nicht in der Zeit schafft oder weil man irgendwie bessere Dinge zu tun hat, sondern auch, weil es nicht unbedingt der beste Code ist.
Ja, dann sollte er vielleicht drüber nachdenken, das nicht 4-0 zu
gewinnen.
Ne? Also dann
nicht cool machen.
Ja, dann ist es halt...
Grün ist halt schon vorher.
Ja.
Genau, also ich meine, 1 oder 2 ist halt definitiv rot und das ist auch gut so, dass es rot ist, weil da sind dann halt auch echte Probleme drin.
Ja.
Aber da müsste man nochmal drüber nachdenken, ob man das nicht umdefiniert. Deswegen, ich fand es auf jeden Fall sehr amüsant und sie haben da schön viel getrollt. Das war ganz cool.
Das auf jeden Fall.
Immer ein bisschen trollen, ne?
Dann haben wir eigentlich noch RubyConf durch, ne?
Das war die RubyConf.
Ja, dann so zum Abschluss haben wir vielleicht noch zwei Empfehlungen für Leute, die nach Miami fahren.
Ja.
Panta, Coffee.
Genau.
auf jeden Fall, wenn ihr in Miami seid und auf guten Kaffee steht und ordentliches Brot zum Frühstück essen wollt.
Genau, und an der Stelle nochmal ein herzliches Dankeschön an den Bryce, der uns das empfohlen hat.
Genau.
Wir hatten ihn gefragt, wir brauchen jetzt unbedingt mal wieder vernünftigen Kaffee, wir halten es nicht mehr aus und Starbucks hängt uns auch zum Halse raus.
Ja, also da muss man dazu sagen, wir haben Aeropress und Kaffee mitgenommen, wir hatten allerdings keinen Wasserkocher im Airbnb.
Nee. Genau. Und dann hat er uns halt gesagt, ja, keine Zweifel, Panther Coffee ist der Beste. Die erste Filiale ist in Miami. Also wer in Miami ist, der kann auch da zu Panther Coffee gehen. Und die andere ist halt in Miami Beach. Und das war hervorragender Kaffee zu einem extrem fairen Preis.
Und super Service. Und zweiter Tag, wir kommen da rein und die beiden kriegen den Hario V60. Sucht euch einfach noch einen Kaffee aus.
Richtig. Und was auch sehr angenehm ist, wer schon mal in Amerika war, in den USA war, Entschuldigung, dem ist bestimmt aufgefallen, irgendwann vermisst man Brot und man möchte vielleicht nochmal Brot essen und nicht mehr ekelhafte Sandwiches. Und dort gibt es auch von einem Privatbäcker, Zach the Baker, gibt es leckere wie sagt man, Pausenbrote quasi.
Ja, ohne Pausenbrote reich belegt.
Aber mit sehr sehr guten Zutaten und extrem leckerem Brot. Und das hat uns sehr gut geschmeckt, auch wenn das extrem überteuert war. Aber das war es dann wert.
Ja. Also guten $9 Pausenbrot. Kann man machen, ne? Ist ja nur einmal YOLO. Jetzt spuckt dein Bier nicht über deinen Rechner. Und die andere Empfehlung auch von Miami, lohnt sich die Reise ins Kennedy Space Center, also für all die auf Raumfahrt stehen. Das ist
den Bier und Burger Joint, aber gut.
Ja, den Beef und Burger Joint, den kann man auch machen.
Bier, nicht Beef.
Bier, ja, ich sage immer Beef und Burger Joint, ja, aber es ist der Beef, Bier und Beef Burger
passt
ja
auch
Joint.
Gut zusammen. Genau. Also Beef passt auch zum Burger, ne?
Also der Bier und Burger Joint machen wir das zuerst. Da gibt's prima Burger. Und eine hervorragende Auswahl an Bier, obwohl wir kein einziges Mal bei den vier Besuchen das Bier bekommen haben, was wir als erstes bestellt haben. Das hatten sie immer nicht. Aber wir haben trotzdem immer gutes Bier bekommen. Ja, ja. Und wie gesagt, das letzte ist dann auf jeden Fall das Kennedy Space Center.
Also da sollte man auf jeden Fall hin.
Also auch wenn man nicht unbedingt total krass auf Raumfahrt steht. Aber das lohnt sich auf jeden Fall.
Wir sollten vielleicht noch anbringen, ich habe die Nerdkunde das schon plagen lassen, dass wir noch zwei große, geile Tische loswerden wollen.
Und Lampen.
Lampen.
Ja, wir haben noch Lampen
zu verkaufen.
So Decken, Standlampen, Hängelampen, noch zwei Schränke.
Genau. Wegen Büroumzug, Verkleinerung.
Ansonsten, wenn jemand irgendwie ein etwa. Ich, Leute, nochmal ein bisschen. Danke. Wir müssen noch was verkaufen. falls jemand ein relativ bis extrem offenes Büro sucht, in zentraler Lage mit knapp 120 Quadratmetern, auch gerne melden, da ist noch
Nachmieter. Office-Büro, genau. Ansonsten die Tische, zwei Tische, 80 mal 4 Meter.
Genau.
Sind die.
Ja.
So ziemlich coole Qualität, Kabelkanäle dran.
Steelcase Kuba 2 für die Leute, die es wissen
genau. wollen. Genau. Wenn da jemand Bedarf hat für den Heimschreibtisch.
Genau.
Soll er sich mal melden. Ansonsten ja, Lampen und ich glaube, die Tische sind am wichtigsten.
Ja, die Tische sind am wichtigsten.
Genau.
Gut, ja, das war's.
Genau.
Sonst noch was zu verticken?
Nö.
Gut, du noch, Lukas, willst du noch was loswerden?
Ich habe auch nichts mehr zu verticken.
Ich auch nicht.
Alles verkauft.
Dann mal.
Danke fürs Zuhören.
Genau.
Und bis zum nächsten Mal. Ne?
Auf Wiedersehen.
Tschüss.